Crop FM, Ausgabe Nummer 347. Wir schreiben den 19. Februar 2016. Mein Gast heute Abend ist Professor Franz Hörmann und es geht ein weiteres Mal um die Zukunft des Geldes. Und wie immer gibt es den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich heute am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar die Website von CropFM, CROPFM.at, CropFM.at. Rechts oben, Button blinkt eh schon. Und im zweiten Teil der Sendung kann man dann über den Account, über den Skype-Account CropFM, gleichgeschrieben wie die Sendung, sich auch gerne live am Gespräch beteiligen bzw. dem Gast Fragen stellen. Leider habe ich da den falschen Sendungstyp angegeben und jetzt sehen die Leute den falschen Link. Egal. Ich hoffe, sie checken es dann, beziehungsweise ich schreibe es dann in den Chat rein, dass man auf dem anderen Stream hören muss. Dummer Fehler. Egal. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite von CropFM. Es gibt ein Archiv, ein Forum, auch das Coverbild hat Matthias Töpfer diesmal wieder gestaltet und es ist dasselbe wie beim ersten Teil zu dieser Sendung und man kann diesem freien Radioprojekt auch sehr gerne eine Spende zukommen lassen. Geht über PayPal oder als Überweisung und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die es schon getan haben. Stream ist leider, werden die falschen Streamlinks angezeigt? Ja, ich muss mich da erst dran gewöhnen, dass jetzt alle Sendungen Open End sind. Okay, beim nächsten Mal dann. Bankaktien, jetzt heißt es Nerven bewahren. Das geht ja auf und ab in letzter Zeit. Das ist also völlig absurd, was da teilweise passiert. Und ein Artikel erschienen auf Wirtschaftsblatt am 16. Februar, vergangene Woche, ist da erschienen. Da ist zu lesen, also vergangene Woche kam es zu einem beispielhaften Ausverkauf bei den Bankaktien. Gestern war nur vermeintlich alles wieder gut, also auf den 16. bezogen. Das Vertrauen in die Banken ist schwer angeschlagen. Circa eine Woche davor war auf deutschewirtschaftsnachrichten.de zu lesen, Aktienkurs der Deutschen Bank steigt um 13%. Die Aktien der europäischen Banken haben sich am Mittwoch überraschend deutlich erholt. Nach diesem Artikel angeführt werden die Werte von der zuletzt in Bedrängnis geratenen Deutschen Bank. Und der Grund dafür dürfte in Spekulationen über eine mögliche Kehrtwende in der US-Zinspolitik liegen. Ja gut, und also sobald die Fed, nämlich die US-Notenbank, ins Spiel kommt, wird es da sowieso völlig undurchsichtig. Und apropos Zentralbanken, den Vogel schießt für mich folgende Meldung ab. Unruhe befürchtet, Ungarns Zentralbank kauft Waffen und Munition. Prost Mahlzeit. Ja, Moore's End Prozessoren werden nicht mehr schneller. Und zwar auf Future Zone ist dieser Artikel erschienen. Moore's Law besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren pro Fläche ungefähr alle 2 Jahre verdoppelt. Das ist der Grund, weshalb Computerchips in den vergangenen Jahrzehnten immer besser bzw. schneller, kleiner und sparsamer geworden sind. Jetzt nähert sich die Technologie aber physikalischen Grenzen, weshalb die Chiphersteller sich von Moore's Law verabschieden müssen. Schon im kommenden Monat wird die Industrie ihren alle 2 Jahre erscheinenden Zukunftsausblick veröffentlichen und sich dort offiziell von Moore's Law verabschieden. Bye bye, schneller, höher, weiter. Ja, und hier geht's dann gleich weiter mit der Zukunft des Geldes und meinem heutigen Gast, Professor Franz Hörmann. Heutiger Gast Franz Hörmann studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und schloss 1987 ein Doktoratstudium an der WU Wien mit Auszeichnung ab. 1995 wurde er Assistenzprofessor und Universitätsdozent an der Abteilung für betriebswirtschaftliche Steuerlehre Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen an der WU Wien. 1997 erhielt er die Gastprofessur am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien und seit dem 1. März 1998 ist er außerordentlicher Universitätsprofessor an der WU Wien. Freue mich sehr, dass er heute ein weiteres Mal bei mir zu Gast ist. Schönen guten Abend, Herr Hörmann.
Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Können Sie mich gut hören? Wunderbar. Inzwischen haben sich auch einige am richtigen Stream eingefunden, zumindest die im Chat sind.
Erfreulich.
Aber die meisten hören es ja eher aus dem Archiv, daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm, obwohl natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben im letzten Gespräch quasi einmal so die Lage erläutert. Wir haben ein bisschen erklärt, um was es bei OSPI und bei Infomoney geht. Wir haben diese ganze Problematik besprochen und auch einiges mehr, zu dem wir heute aber dann wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Das Credo derzeit lautet ja so etwa, die Wirtschaft erholt sich langsam, Zinsen steigen langsam wieder, alles wird gut, nur Geduld. Schmeckt irgendwie schal und erinnert teilweise auch ein bisschen an Realsatire.
Ja, definitiv. Also die Zinsen können gar nicht wirklich steigen, weil sonst die Staaten und etliche anderen, auch Unternehmen, die verschuldet sind, sofort pleite wären. Das geht gar nicht. Ja, also die Zinsen jetzt wirklich merklich anzuheben, wäre das Letzte, was die Wirtschaft vertragen würde. Was tatsächlich passiert ist, dass im Hintergrund alternative Lösungen ausgearbeitet werden, wie man Unternehmen und auch Gemeinden, Communities finanzieren kann, wenn das Geschäftsmodell der Kreditvergabe nicht mehr eingesetzt werden kann.
Ja. Und diese ganze Geschichte mit den steigenden Zinsen, also das war ja seit 2009, glaube ich, hat die Fed dann schrittweise auf bis nahezu null erniedrigt, die Zinsen. Warum hat sie das getan und warum hat sie es dann so lange bei null belassen?
Naja, durch die
Inflation. Also bei fast null, ich glaube, Prozent.
Durch die Inflation hat man ja eigentlich schon einen Negativzinssatz gehabt. Ja? Also man hat ja in Wirklichkeit Geld verloren, wenn es am Konto war. Und das ist ja ein Trick, den man von Silvio Gesell gelernt hat. Man hat gedacht, dass man damit den Geldumlauf beschleunigen kann. Dass das Geld also irgendwo in der Wirtschaft schneller ausgegeben wird und nicht gehortet, also nicht am Konto zurückgehalten wird. Nur stimmt das natürlich so nicht. Denn die großen Investoren, die investieren definitiv nicht in die Realwirtschaft. Die investieren in Finanzmarktpapiere und in Spekulationsobjekte. Und damit blieb die Beschleunigung und die Ankurbelung des realwirtschaftlichen Geldkreislaufs aus. Zudem konnten auch immer weniger Banken Kredite vergeben, weil ihre Verschuldung immer stärker stieg als Konsequenz dieses merkwürdigen Buchungsvorgangs der Geldschöpfung in der Kreditvergabe und beim Kauf von was auch immer durch Banken. Das führt dazu, dass jetzt langsam sich eine Kreditklemme auftut und dass daher andere Lösungen gefunden werden müssen, wie Unternehmen und Communities, Gemeinden und Staaten finanziert werden können, als über einen Kredit.
Und da gibt es ja verschiedenste Modelle, Crowdfunding etc.
Vorsicht. Ja, Crowdfunding ist etwas für die breite Masse in einer gewissen Größenordnung. Das ist also zum Beispiel für kleinere Innovationen oder auch für Gemeindeprojekte eine sehr gute Idee. Aber richtig große Infrastrukturprojekte kann man mit Crowdfunding nicht stemmen.
Aber wie kann man die dann stemmen?
Ja, indem man im Hintergrund die Geldschöpfung auf andere Art und Weise verwendet, ne? Also wie gesagt, wir sind in einem Schuld-Geld-System und leider Gottes ist jedes Geld, das wir herstellen, auf irgendeiner Seite eine Schuld. Aber immer dann, wenn also zwei Banken zum Beispiel ihre Wertpapiere tauschen, dann entsteht für beide Geld und diese Schuld hebt sich dann im Gesamtbankensektor gewissermaßen wieder auf.
Allerdings bei null oder negativen Zinsen, Sie haben vorher Gesell erwähnt und Schwundgeld. Das ist dann lustigerweise Schwundgeld. Bis jetzt war das ja eine völlig absurde Idee und ich glaube auch niemand hätte vor 5 Jahren noch geglaubt oder vor 10 Jahren, wenn man ihm erzählt hätte, wir sind teilweise im Euroraum oder in Europa gibt es ja auch Negativzinssätze. Ich glaube, in der Schweiz gibt es Negativzinssätze. Und ich kriege da ja Knoten. Also seit ungefähr 2005 beschäftige ich mich mit diesem Thema. Ich habe schon öfter gedacht, ich hätte so ungefähr überzuckert, um was es geht. Und dann passiert wieder was, was ich überhaupt nicht verstehe. Unglaublich eigentlich. Und dadurch bleibt es auch spannend natürlich, aber irgendwie so etwas gruselig.
Gut, aber die letzte Zuflucht zu Silvio Gesell, ja, und zur Geldumlaufbeschleunigung auf die Gesellsche oder Wörgler-Freigeld-Variante, das war ja zu erwarten, dass so etwas irgendwann passieren wird.
Gesell wollte das Problem der Hortung lösen, indem er sagte, wenn du es daheim im Kopfkisten vernähst, dann wird es halt weniger wert. Und wenn du es nicht gleich ausgibst, dann kriegst du halt weniger. Ja?
Ganz genau.
Aber wir leben ja nicht in der Welt des Silvio Gesell, wir leben ja in einer postkapitalistischen, vielleicht präapokalyptischen, wir leben im Kapitalismus noch immer offiziell natürlich, und da braucht man ja Kapital, und Kapital
wird ja
zerstört. Durch Negativzinsen.
Ja, das würde ich so gar nicht mehr formulieren, dass wir im Kapitalismus leben und wir Kapital brauchen. Denn die Argumente, die wissenschaftlichen Argumente gegen den Begriff des Kapitals, die haben sich mittlerweile sehr stark verdichtet. Also wir können von Kapital als etwas Positivem in Wirklichkeit im heutigen System nicht mehr reden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Es handelt sich bilanztechnisch um Fehlbewertungen. Wenn ein Unternehmen gegründet wird, nehmen wir an, eine Bargründung, also ein Unternehmer zahlt 100 Millionen oder 100.000 oder was auch immer, also vereinfacht 100 ein, in bar in sein Unternehmen, dann erfolgt eine Bilanzverlängerung, er hat dann eben in der Kasse 100 oder meinetwegen am Bankkonto, und das ist dann Eigenkapital. Und jetzt passiert dann etwas Interessantes, er beginnt zu investieren. Das heißt, er gibt Geld aus, um Immobilien zu kaufen, Maschinen, ein Lager anzulegen etc. Und jetzt hat er genau genommen auf der Aktivseite der Bilanz zwei Möglichkeiten, was er da kaufen kann. Er kann Umlaufvermögen und er kann Anlagevermögen kaufen. Das Umlaufvermögen, naja, wie der Name schon sagt, wird wieder verkauft, und zwar innerhalb des nächsten Jahres. Das ist das Kriterium für die Eingliederung ins Umlaufvermögen. Das heißt, wenn er es anschafft, wieder in Geld bewertet und dieses Geld in die Bilanz schreibt auf der Aktivseite, dann ist es ein Modell, das nach dem Popperschen Falsifikationsprinzip überprüfbar ist. Denn durch den Verkauf des Umlaufvermögens innerhalb eines Jahres wird dann festgestellt, hat dieser Wertansatz gestimmt, gepasst, war er zu niedrig, war er zu hoch, oder vielleicht muss alles abgeschrieben werden, wenn das unverkäuflich ist. Es ist aber jedenfalls empirisch überprüfbar. Anders beim Anlagevermögen. Anlagevermögen wird ja nicht verkauft, zumindest nicht regulär, das kann zum Schrottwert verkauft werden, ja, wenn die Maschine kaputt ist oder nicht mehr gebraucht wird, aber regulär wird es verwendet, es wird benutzt und eben nicht verkauft. Und das, was man normalerweise macht, nämlich einfach die Anschaffungskosten durch eine Anzahl von Nutzungsjahren, die man am Anfang schätzt, also linear abzuschreiben, das hat natürlich überhaupt nichts mit einem falsifizierbaren Modell nach Popper zu tun. Denn ich kann ja jeden beliebigen Geldbetrag durch eine geschätzte Nutzungsdauer dividieren und verteile das dann einfach rein mathematisch über eine geschätzte Laufzeit. Dadurch werde ich nicht schlauer und dadurch kann ich vor allem auch keine Falsch- oder Fehlbewertung überprüfen. Das heißt, ein Wertansatz in Geld von Anlagevermögen macht definitiv aus empirisch-wissenschaftlicher Sicht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir das jetzt erfasst haben, das Anlagevermögen, weil er nicht mehr verkauft wird, dem also nie wieder ein Zahlungsfluss gegenüberstehen wird, in Geld gar nicht bewertet werden kann, dann bietet sich für einen empirischen Wissenschaftler überhaupt nur eine Lösung an. Anlagevermögen ist im Anschaffungszeitpunkt in voller Höhe als Aufwand abzuschreiben. Und das vernichtet schon im Jahr der Unternehmensgründung komplett das gesamte Eigenkapital. Ja, da bleibt dann nichts mehr übrig. Und das heißt, dass in so einem Unternehmen, das dann fast kein Eigenkapital mehr hat, es sei denn das Umlaufvermögen, das da gekauft wurde, ja, dass an so ein Unternehmen natürlich auch Banken keine Kredite vergeben können, weil sie ja gewohnt sind, Eigenkapital als Sicherheit zu betrachten. Ja. Und damit hat auch der Unternehmer kein Standing mehr, kann ich sagen, mein Kapital ist investiert. In gewisser Weise ist das auch sinnvoll. Stellen Sie sich vor, der Sohn eines Multimillionärs möchte Unternehmer werden. Sein Vater sagt, kein Problem, da hast du 10 Millionen, gründet ein Unternehmen, und der verhandelt irgendwie schlecht, der kennt sich nicht aus und kauft ein Grundstück, das vielleicht 1 Million wert ist, um 5 Millionen, also völlig überhöht. Wenn er das dann um diesen Wert tatsächlich in die Bilanz bucht, dann wird er sich freuen, weil dann hat er auf einmal 5 Millionen Eigenkapital statt beispielsweise nur 1 Million. Ja? Und auch der Banker freut sich und wird ihm einen 5-mal so hohen Kredit zur Verfügung stellen, wie wenn das Grundstück richtig bewertet worden wäre. Das heißt, Inkompetenz, Dummheit, Fehleinschätzungen kristallisieren sich rund um die finanzielle Bewertung von Anlagevermögen. Und das ist der Grund, warum die Bilanzen, und zwar flächendeckend praktisch in jeder Branche, je mehr Anlagevermögen involviert ist, desto schlimmer natürlich, ja, in Wahrheit überhaupt nichts mehr wert sind.
Okay, ich bin mir ganz sicher, ob ich das jetzt mit den Bilanzen ganz verstanden habe, aber das Problem ist...
Dann fragen Sie nach, bitte. Fragen Sie einfach nach, was Sie nicht verstanden haben.
Im Prinzip, ja, wenn ich jetzt negative Zinsen irgendwann einführe, und manche sagen ja, also in manchen Ländern gibt es das bereits schon, und andere sagen, ja, wir marschieren dorthin und die Fed wird eine Kehrtwende machen und dann irgendwann in den Negativbereich gehen, dann heißt das ja, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ich beim Kredit weniger zurückzahlen muss, als ich ausgeborgt habe.
Ja.
Und wenn ich der Bank Geld gebe, dann gibt sie mir auch weniger, als ich ihr ursprünglich gegeben habe.
Ja, das ist völlig richtig.
Und da haut es einem ja schon mal die Sicherungen raus. Und dann, so habe ich das jetzt verstanden, kommt es natürlich auch zu völligen Fehlbewertungen von materiellen Werten. Also zu, man nennt
ja,
das
immer, haben wir schon, bitte.
Fehlbewertungen.
Ja, genau. Diese Bewertungen, eigentlich kann man sagen, seit der verstärkten Einführung der internationalen Rechnungslegungsnormen, also seit Ende der 90er Jahre im internationalen Bereich, hat sich diese Entwicklung beschleunigt, dass die Bilanzen aus rein wirtschaftlicher Sicht nichts mehr aussagen können. Denn die ursprünglichen deutschsprachigen Bilanzierungsnormen, da galt ein sogenanntes Vorsichtsprinzip. Das heißt, man hat relativ streng bewertet im Vergleich zu Anschaffungskosten und es gab Obergrenzen, man durfte zum Beispiel nicht über historische Anschaffungskosten aufwerten und so weiter. Und das ist dann im Zuge der Bilanzrechtsreformen im internationalen Bilanzrecht aufgeweicht worden und stellenweise ist es heute durchaus möglich, auch über historische Anschaffungskosten zuzuschreiben. Ja? Man hat ja dann, und das ist ein Punkt, den man immer wieder betonen sollte, im September 2008 hat es ja die Lehman-Pleite gegeben. Das heißt, die Lehman Investment Bank ist zusammengebrochen und wurde eben nicht gerettet. Obwohl man andere Unternehmen wie die AEG oder einen großen Versicherungskonzern und andere sehr wohl gerettet hat. Manche haben dann gemunkelt, Lehman war ein Konkurrent von Goldman Sachs und der Finanzminister Paulsen war ein Goldman Sachs-Mann, ja, so dass es denen eigentlich sehr angenehm war, dass sie Lehman auf die Art und Weise ausschalten konnten. Aber ich glaube, die wirkliche Motivation, Lehman nicht zu retten, war eine ganz andere. Wie gesagt, im September ist die Lehman Bank zusammengebrochen und bereits im Oktober, also ungefähr 14 Tage nach dieser Schockwelle, die das psychologisch ausgelöst hat, hat das International Accounting Standards Board in London, also die Gruppe von Personen, die die internationalen Rechnungslegungsregeln beschließen und gestalten, designen, beschlossen, dass es eine spezielle Bilanzierungsnorm nur für Banken geben wird und die auch sofort festgesetzt, dass sie ihre Wertpapiere in Wirklichkeit bewerten können, wie sie wollen. Es gibt keinen Abschreibungszwang für Wertpapiere, sehr wohl können sie aber auch jederzeit zuschreiben. Und das ist natürlich der Jolly Joker, denn das ist das, was Banker, wenn sie es vor diesem Datum Oktober 2008 getan haben, ja, ins Gefängnis gebracht hätte. Das hätte man damals nämlich Bilanzfälschung genannt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man eine Investmentbank als Bauernopfer opfert, um Politik und diese Gremien der Wirtschaftsprüfer zu schockieren, indem man ihnen sagt, wenn er diese Bilanzierungsregeln jetzt nicht beschließt, dann gibt es einen weltweiten Bankenkollaps, ja, dann bricht das Bankensystem zusammen, dann kriegt man dafür im Gegenzug den Jolly Joker, ja, und kann das, was bisher Bilanzfälschung war, offiziell vertreten, ja, und es hat ja damals Bilanzkonferenzen gegeben, Pressekonferenzen, wo Bankdirektoren gesagt haben, Vorstände, sie wünschen sich ein Dankeschön, ja, weil der Gewinn gestiegen ist. Und diese Gewinne sind nur genau durch diesen Bilanzierungstrick zustande gekommen.
Das ist nämlich wirklich erstaunlich. Dass also durch das Ändern der Regeln natürlich auch diese Werte sich völlig verschoben haben und das, oder erstaunlich, ich meine, es ist halt einfach so. Und das natürlich auch, und ein anderes Beispiel, ich nehme an, das hat damit zu tun, der Dow Jones ist ja in die Höhe geschossen noch einmal. Also er ist 2008 runtergekracht und in den letzten Jahren in ungeahnte Höhen, dann ist er irgendwie in so eine Übersteuerung geraten seit einem Jahr. Und jetzt bin ich gespannt, ob er nochmal kommt. Ja, ich schaue mir das an. Das ist spannender als ein Fußballmatch. Aber ich glaube ja, weil dieses billige Geld, der dafür verwendet wird, also da finanzieren sich Leute mit nahezu 0%. Jemand schreibt gerade im Chat, ja, ich muss aber schon noch Zinsen zahlen für meinen Kredit. Das ist klar.
Weil das ist die Frage. Also ich würde bei Krediten überhaupt anders vorgehen.
Ja, okay, gut, aber jetzt der Otto Normalbürger, der muss eben noch immer Zinsen zahlen, weil die Bank halt sagt,
Vorsicht,
ja, aber...
Vorsicht. Euribor und Libor wurden manipuliert. Mhm. Ja? Und wenn man nachweisen kann, dass sich die Kreditzinsen im konkreten Kreditvertrag von Euribor und Libor ableiten, dann ist der gesamte Kreditvertrag rückwirkend ungültig, denn wenn ein Vertrag in Teilen durch Betrug zustande kam, dann ist der gesamte Betrag hinfällig. Und das heißt in Wahrheit, dass die Zinsen, die man in der Vergangenheit gezahlt hat, auf die Tilgungen anzurechnen sind. Und in der Regel sind die Zinsen über lange Laufzeiten, zum Beispiel bei Hypothekarkrediten, wesentlich höher als die Tilgungen. Man zahlt ja das Doppelte bis zum Dreifachen des Kredits zurück, eben genau über die Zinsen. Ja. Und dann kann es in Einzelfällen so sein, dass man sogar schon eine Forderung gegenüber der Bank hat.
Gut, aber da bin ich gespannt, ob das jemals durchsetzbar wird. Aber
in Einzelfällen hat man das schon durchgesetzt. Keine Frage. Wo? Der erste Schritt ist, dass sie einfach mit den Bankern reden über diesen Sachverhalt. Wenn es ein kleiner Betrag ist und die Banker wissen das ja, dann kann man das gütlich regeln. In anderen Fällen kann man das natürlich vor Gericht bringen. Und darum sage ich ja, unser wirkliches Thema sind jetzt gar nicht die Zinsen. Unser Thema ist, dass die Kreditvergabe, so wie wir sie bisher gekannt haben, nicht mehr funktioniert.
Ja, ja, die Kreditvergabe hat ja auch das ursprüngliche Problem ausgelöst, nämlich das 2008, weil man da eben Leuten Kredite gegeben hat, wo man eigentlich schon wusste, die können das eh nicht zurückzahlen.
Aber Vorsicht. Ja, auch das muss man noch ein bisschen näher analysieren. Es geht bei Krediten prinzipiell nicht darum, dass man sich etwas ausborgt, um es wieder zurückzuzahlen.
Naja, wenn ich mir einen Kredit ausborg, schon, oder?
Nein.
Nicht?
Nein, niemand. Niemand. Denn wenn man einen Kredit erhält bei einer Bank, dann borgt man sich nichts aus, sondern man erzeugt mit der Unterschrift auf dem Kreditvertrag neues Geld. Und zwar der Kreditnehmer macht das mit seiner Unterschrift.
Die Giralgeldschöpfung.
Ja, genau. Ja. Es entsteht neues Geld, das vorher noch nicht da war, buchtechnisch, durch eine Buchung in der Bank. Und das Interessante ist, dass im deutschen Sprachraum die Aufsichtsbehörden darauf bestehen, dass das nur durch Einsatz einer Banklizenz passiert. Man braucht also die eigene Unterschrift plus eine Banklizenz für die Abwicklung. Das ist zum Beispiel im Common Law Rechtsbereich anders. Dort kann das jeder. Also nach internationalem Recht kann jeder mit seiner Unterschrift und seinem eigenen Schuldschein, der richtigerweise dann Promissory Note, also Zahlungsversprechen heißt, selbst Geld schöpfen.
Common Law, ja, okay, wo gilt das?
Das gilt in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Großbritannien, im Commonwealth, ja. Und in den Staaten, lustigerweise, die das TTIP-Abkommen unterzeichnen würden. Würde also die österreichische Regierung TTIP unterzeichnen, beispielsweise, dann wäre per Jahresende 2016 TTIP und damit Common Law auch in Österreich gültig und dann könnten wir das auch hier ohne Banklizenz jederzeit machen.
Na gut, also TTIP und die ganzen Handelsabkommen, sie sind ziemlich rechts, aber ob sie auch rechtens sind, ist die andere Frage.
Ja, es ist die Frage, wie rechtens das bestehende Rechtssystem aus der historischen Entwicklung überhaupt ist. Das kann man verfolgen über das alte römische Recht, das geht dann über das Kirchenrecht, nicht? Das war dann die Zwischenstufe war, dann gibt es über das britische See- und Admiralsrecht, gibt es verschiedene verborgene Rechtsbereiche, dann gibt es UCC und nebenbei und irgendwie darüber steht dann das Völkerrecht und vor allem das Menschenrecht und das Naturrecht.
Ja, das Menschenrecht allerdings zieht dann eher den den Kürzeren im Zweifelsfall, kommt mir
das
vor.
Das ist eine Frage der Betrachtung. Ja. Denn wenn man sich auf Menschenrechtskonventionen beruft und sozusagen ein Menschenrecht Kraft einer Rechtsnorm einfordert, dann ist das eigentlich nicht der richtige Vorgang. Das Menschenrecht ist an und für sich ein eigener Rechtsbereich und das steht einem Menschen Kraft Geburt einfach zu, ohne dass ein anderer ihm das überhaupt genehmigen kann.
Schon klar, aber in der Praxis sieht es dann halt doch meistens anders aus. In der Praxis schlägt dann das Kreditrecht oder was auch immer, sämtliche Menschenrechte, und Leute werden aus ihren Wohnungen geschmissen oder aus ihren Häusern oder sind einfach Zinssklaven bis ans Ende ihres Lebens, nur weil sie studiert haben.
Ja, das ist soweit richtig, aber auch nur, wenn sie sich nicht ausreichend informiert haben und sich nicht richtig organisieren. Denn der Aufbau der internationalen Rechtsordnung folgt schon bestimmten Regeln und die muss man dann einfach nur in der Gemeinschaft durchsetzen.
Ja. Gut, jetzt, was ich vorher noch sagen wollte, also auf Dow Jones bezogen, was da, also jetzt, ich formuliere das immer relativ vereinfacht, also weil sonst kriege ich Knoten im Hirn. Man finanziert sich da mit nahezu 0%, ja, also auf diesem Level, wenn es dann wirklich um Milliarden geht, geht das offenbar auch, vor allem wenn es dann immer direkter wird, ich sage jetzt mal, immer näher an der Zentralbank ist, wo dieses Geld dann herkommt, oder eben von Großbanken, die es dann selbst schöpfen können. Jedenfalls, diese Leute, die sich das dann ausbauen, zahlen praktisch keine Zinsen, kaufen sich dann. Und das ist recht interessant. Also die, sagen wir jetzt, nehmen 5 Milliarden, kaufen Apple, VW, was weiß ich, Aktien. Allein durch ihr Kaufen treiben sie ja den Preis schon in die Höhe. Beziehungsweise sobald dann sie da mal anfangen zu kaufen, dann sehen die anderen, oh, da kauft wer, na, da kaufe ich auch. Ja, dann gibt's noch die ganzen, automatisierten Rechenanlagen, die dann sowieso einen Informationsvorsprung haben und sich da sowieso immer zwischen jedem Trade reinhängen und mitschneiden. Ja. Es ist absurd, was da passiert. Und
ja, so, wissen Sie, das Absurdeste.
Nur kurz noch. Also, ja. Und der Mensch mit seinen 5 Milliarden investiert dann in Aktien, die sich allein schon durch seine Investition erhöhen. Und dann sind die auf einmal 7 Milliarden wert und dann stoßt das halt wieder ab. Dann weiß man auch, warum diese Kurse so hin und her fahren. Und er hat einfach 2 Milliarden Gewinn gemacht und er hat ja praktisch keine Zinsen zahlt. Also das Geld hat ihn nichts gekostet, was sowieso schon in unserem System eigentlich nur zum Chaos führen kann, ne?
Naja, sehen Sie es ein bisschen mit Humor. Ja. Wenn Sie einen Marktplatz nehmen, wie zum Beispiel eine Börse, ja, und da meine ich jetzt jede Börse, dann reden wir in Wirklichkeit von einem Unternehmen im Privateigentum von bestimmten Leuten. Börsen, also solche Märkte, auch die elektronischen Märkte, gehören ja jemandem. Die stehen im Eigentum von jemandem.
Auch Banken gehören jemandem.
Genau, und diese Eigentümer sind auf ihren eigenen Börsen sehr oft auch die größten, wie Sie richtig gesagt haben, Nachfrager und Anbieter. Und für die Opfer, also die nicht so groß sein können an der eigenen Börse des Eigentümers, verkaufen sie dann auch noch Versicherungen.
Hedging.
So läuft das in Wirklichkeit.
Hedging nennt man das dann, glaube ich.
Ja, da gibt es ein unglaublich lustiges Buch, das Sie da ein bisschen in die Tiefe bringen wird, wenn Sie es interessiert. Das nennt sich Invasion der Heuschrecken. Von Werner G. Seifert und Hans-Joachim Voth mit Vogel V, Otto K. Theodor Heinrich, Voth.
Ja. Habe ich gehört, glaube ich, schon mal von dem Buch her.
Ja, das ist der ehemalige Vorstand der Deutschen Börse, der früher McKinsey-Partner in der Schweiz war und der ganz überraschend vom Aufsichtsratspräsidenten Breuer angerufen wurde, ob er nicht der neue deutsche Börsenvorstand werden will. Und er gibt dem Telefon die Antwort, nein, er kennt sich mit Wertpapieren aus, das ist nichts für ihn. Und die Antwort des Aufsichtsratspräsidenten, sehen Sie, genau deswegen sind Sie der richtige Mann, verwandeln Sie die Börse in ein ganz normales, profitables Unternehmen, bringen Sie die Börse an die Börse. Und der war dann als McKinsey-Mann so naiv und hat das getan. Und ist dann, weil er eine besonders gute Börse haben wollte, er wollte also besser sein als London und Paris etc., von einem Minderheitseigentümer, einem anonymen Minderheitseigentümer, also einem sogenannten Heuschrecken, bedroht worden, der gesagt hat, er verbietet ihm, besser als London und Paris zu werden. Er hat gesagt, wieso denn? Eigentlich mache ich das ja für meine Shareholder. Ja, sie profitieren davon. Und außerdem sind sie Minderheitseigentümer. Sie können mir gar nichts vorschreiben. Hat er gemeint, naja, ich kann die anderen Eigentümer auch gegen sie aufbringen. Das werde ich schon schaffen. Ne? Und der Grund ist ganz einfach. Ich bin an der Börse von London und Paris auch beteiligt und mache dort mehr Gewinn, ja, wenn sie mir da nicht in die Suppe spucken. Und das Ende des Liedes war, dass dieser Vorstand der deutschen Börse dann seinen Hut nehmen musste. So einfach ist das. Das kriegt man als McKinsey-Mann und als Universitätsabsolvent nicht so richtig mit, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert. Aber wenn man in diesen Schuhen dann steht, in der Praxis, dann erlebt man es. Und da schreibt man dann in der Einleitung, wie bin ich nur zwischen diese Buchdeckel gekommen.
Also Börsen sind dann quasi auch wieder börsennotiert? Nein, oder?
Ja. Börsen sind private Unternehmen wie die anderen auch.
Ja, aber
und vor allem der gesamte Informationsfluss, ja, ist ja natürlich komplett asymmetrisch und verzerrt.
Aber das heißt ja dann, dass der Dow Jones quasi wiederum als Aktienwert im Dow Jones gehandelt werden könnte.
Selbstverständlich.
Und das passiert das? Oder was?
Ja, natürlich.
Aber ich habe noch nie eine Dow Jones Aktie gesehen oder einen Kurs.
Das macht ja nichts. Das können Sie ja in einen Index hineinpacken, ja, und wieder in einen Fonds stecken. Das können Sie ja verschachteln wie bei russischen Puppen.
Das ist wirklich super.
Also naja, ist super. Schauen Sie, Sie müssen sich vorstellen, Reuters beispielsweise, solche Informationslieferanten, stehen auch im Privateigentum. Ja? Und das beste Geschäft machen Sie natürlich bei einem IPO, bei einem Börsengang, wenn Sie erst einmal die wichtigste Presse kaufen, ja, und gute Stimmung machen für das neue Unternehmen, das dann an die Börse kommt. Und dann müssen Sie nur noch allen wichtigen Leuten Aktienpakete zuschieben, ja, und dafür sorgen, dass nur ein ganz geringer Anteil der Aktien überhaupt auf den Markt kommt. 5%, 10%. Dann ist die Nachfrage so überwältigend, dass die Kurse durch die Decke schießen. Und das Witzige, wenn dann nur 10% eigentlich an der Börse gehandelt werden und deswegen der Kurs so weit oben ist, dann können Sie Ihre 90% zu diesem Kurs verkaufen.
Ja.
Ja, und das sind eben die üblichen Tricks. Sie werden immer wieder gespielt und deswegen ist das Ganze
also auch Apple und Norba behalte ich mal und den Rest schmeiße ich raus und
genau, und manipuliere die Kurse damit, genau. Mit dem Leverage, also mit dem Hebel.
Wahnsinn, ja.
Es ist kein Wahnsinn. Das wird seit Jahrzehnten so praktiziert und wie gesagt, es ist deshalb auch komplett uninteressant. Das sind also wirklich sehr, sehr langweilige Methoden, denn man kriegt damit zwar sehr viel Geld, aber die interessantere Frage ist ja, was macht man mit Geld?
Naja,
und
gut,
das haben
aber
sich die Leute am wenigsten überlegt.
Ja, keine Beurteilung. Also ich weiß nicht, was die Leute. Ich meine, man hört ja nur von den Milliardären im Fernsehen. Ja.
Ja.
Die Billiardäre, die haben sie nicht nötig. Billionäre. es ist. Was selten gebrauchtes Wort, Billionäre, die haben es ja nicht einmal nötig, im Fernsehen aufzutreten.
Ja, schau.
Aber die müsste es ja eigentlich auch geben, oder?
Ja, natürlich gibt es die, ist keine Frage. Aber es ist ja so, dass Leute, denen zum Beispiel das Forbes Journal gehört, selber nicht im Forbes Journal drinstehen. Klarerweise, ne?
Ja.
Wie immer bei den Informationsmedien, ne?
Und das ist dann so lustig, wenn man sagt, Bill Gates ist jetzt gerade oder war irgendwann einmal der reichste Mann der Welt. Ich habe das nie geglaubt.
Definitiv nie.
Ja. Und trotzdem wird es, und glaubt aber jeder, ne? Der ist der reichste Mann der Welt.
Aber das sind ja auch nur Rankings für die Dummen. Ja, es gibt ja so
Kinderquartettspiele. Ja, wir sind alle dumm. Also,
ja, Sie kennen ja diese Kinderquartettspiele. Ja. Ja. Also ich habe das auch bei meinem Kind in einem gewissen Alter, macht das Spaß, aber sehr oft haben wir es nicht gespielt. Da gibt es Dinosaurier und da gibt es Flugzeuge und Autos.
Autoquartett, da
habe ich auch gespielt. Ja. Genau, da sucht man sich immer eine Kategorie aus, zum Beispiel wie viel PS, wie Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch, Fahrstrecken, was weiß ich. Und man nimmt dann immer eine Kategorie, wo man glaubt, mit dieser Karte liegt man relativ gut. Und wenn der andere in der Kategorie schlechter ist, dann fängt man seine Karte. Nicht? Und wer dann am Schluss alle Karten hat, hat gewonnen. So ein Ratespiel, mehr oder weniger. Und damit werden die Menschen einfach schon in jungen Jahren darauf konditioniert, dass die größere Zahl immer sticht und immer besser ist. Ja? ist irgendwie dumm, ja, und bringt im praktischen Leben genau gar nichts, weil auch zum Beispiel Schadstoffinhalte, Schadstoffgehalt in den Lebensmitteln, da ist das größere Wert sicher nicht besser. Ja. Also es macht einfach keinen Sinn. Aber so sind wir gepolt, ja, so werden wir konditioniert. Und ich glaube, auch in der Wirtschaft oder in der Politik, in der Gesellschaftssteuerung allgemein, sind es ja auch definitiv nicht die, die die höchsten Kontostände haben, sondern es sind die, die zum Beispiel im Hintergrund Geld schöpfen können oder auch die Regeln der Geldschöpfung verändern können. Ja, das ist dann wirklich eine systemische Macht. Und da geht es dann auch nicht darum, einfach reicher zu sein als irgendein Konkurrent, weil das ist ja dann Nonsens.
Ja. Und das sind dann die, unter Anführungszeichen, Billiardäre.
Die ja, Billionäre. So viele ja, Nullen sich dann halt im Computerspeicher aus.
Ja, also die Billionäre, die dann einfach andere Möglichkeiten haben.
Als Wissenschaftler kann ich Ihnen sagen, es geht immer in Wahrheit um die Bewertungsregel. Es geht also nicht um abzählbare Münzen oder Scheine. Es geht um die Regel der Bewertung, von der ich dann solche astronomischen Beträge ableiten kann. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, die Lebenserfahrung der Menschen oder ihre Kreativität oder ihr Kooperationsvermögen bewerten wir in bestimmten Zahlen und verwenden diese Zahlen dann gleichzeitig als Kaufkraft, naja, dann wird es also in unseren Gesellschaften in Mitteleuropa schlagartig ganz anders ausschauen. Dann wären wir alle superreich, aber auch die sogenannte Vermögensverteilung wäre dann eine andere.
Ja. Und durch diese ganze Entwicklung in den letzten Jahren kam es eben dann immer mehr auch zu Fehlbewertungen. Also gewisse Werte, gewisse Aktienkurse steigen ins Unheimliche, genau. Andere auch fallen ins Unermessliche, obwohl sie eigentlich viel mehr wert werden.
Ja, das sind die Blasenbildungen. Das sind die Blasenbildungen, die teilweise gewünscht sind und teilweise in Kauf genommen werden.
Also sie sind nicht vermeidbar eigentlich dann.
Im bestehenden Schuldgeldsystem, im verzinsten Schuldgeldsystem ist es nicht vermeidbar. Und daher liegt ja auch der Verdacht nahe, dass es zu irgendeinem historischen Zeitpunkt gewünscht war, dass das so funktioniert. Das hat ja auch Jefferson seinerzeit gesagt, nicht? In der Warnung, wo er gesagt hat, Banken und unser Geldsystem ist gefährlicher als stehende Armeen, weil er gemeint hat, dass die Geldschöpfer, also die Banker, die halt in der Kreditvergabe Geld erzeugen, durch abwechselnde Inflation und Deflation die Realwirtschaft plündern können. Und wenn man durch das Zusammenspiel der Geldschöpfungsbuchung und der Bewertungsregeln, ja, wenn man auf beides Einfluss nimmt, dann kann man das sehr wohl und dann wird die Mehrheit der Bevölkerung immer abwechselnd ins wertlose Geld oder in die wertlosen Assets gedrängt, sodass der Wert, die Wertsteigerung dann immer im Hintergrund von den gleichen kleinen Gruppen abgegriffen werden kann. Und das hat er dann gemeint, er hat gesagt, wenn wir den Bankern diese Macht zugestehen, dann werden unsere Enkelkinder irgendwann ohne Dach durch die Lande ziehen, in einem Land, das ihre Urgroßväter aufgebaut haben. Und mit bei der Subprime-Krise nämlich ist das oft zitiert worden, denn da war das sprichwörtlich, nicht? Weil da haben sie ja wirklich ihre Häuser verloren.
Ja, und also diese Entwicklung geht ja weiter. Das passiert ja eigentlich auch jetzt natürlich noch und
droht es passiert ja noch, nur muss man eines sagen, die Bevölkerung, zumindest in gewissen Bereichen, versteht es bereits, sich zu wehren und sich dem entgegenzustemmen. Also es ist so, dass wir da bereits in einer Abkühlungs- und ich möchte auch sagen, in einer Auslaufphase sind. Die informierten Bevölkerungsteile wissen schon, was sie gegen solche Kreditforderungen zu tun haben. Es hat da zum Beispiel jetzt vom Kreditopferhilfeverein einen offenen Brief an unseren Justizminister Brandstätter gegeben und der Hinweis auf die Veröffentlichung des Artikels von Professor Richard Werner von der Universität Southampton, der ja empirisch die Geldschöpfung im Kredit, und zwar aufgrund der Buchungszeilen in der Buchungssoftware nachgewiesen hat. Ab diesem Zeitpunkt, die Veröffentlichung war dann in einem internationalen Journal, wenn ich mich richtig erinnere, im Dezember 2015, ab diesem Zeitpunkt gilt das dann nicht mehr als ökonomische Theorie, sondern als empirisch bewiesene Tatsache. Und Tatsachen müssen auch von einem Gericht anerkannt werden. Das ist das Spannende. Und daher können Richter jetzt auch nicht mehr ohne weiteres sagen, die Luftgeldschöpfung im Kredit ist nur eine ökonomische Theorie, sondern es ist eine Tatsache. Daher hat die Rechtsprechung im Fall, dass jetzt ein Kredit bestritten wird, beziehungsweise die Geldleihe bestritten wird, hat der Richter anders zu entscheiden.
Ja, aber trotzdem, das wird noch nicht im großen Stil angewendet, weil sonst wird es da schon längst einen riesigen Clasher geben haben.
Nein, diesen Clasher, der passiert in kleinen Schritten hinter den Kulissen. Mhm. Sagt Ihnen vielleicht die Wirbank etwas, diese Wehrebank, wie man sie schreibt? Haben Sie davon schon gehört?
Ist mir jetzt nicht wirklich geläufig, nein?
Nein. Also hat ein Herr, der nennt sich Peter of England, nach Common Law eine Bank gegründet, was witzig ist, weil nach Common Law braucht man für das, was er tut, eigentlich keine Banklizenz. Nennt sich also einfach Bank, ist also vielleicht eher ein Verein oder eine Genossenschaft, wenn man Mitgliedsbeiträge zahlt. Und dort hinterlegt man eine Promission Note, einen Schuldschein, aber wir sagen lieber Zahlungsversprechen inzwischen dazu, über 150.000 Pfund und erhält im Gegenzug dann eine Art Scheckheft, das wird jetzt LLT genannt, Legal and Lawful Tender, also gesetzliches Zahlungsmittel, und kann dann Beträge von den 150.000 Pfund quasi abbuchen und die bei Banken als Zahlungsmittel verwenden. Die Banken im deutschen Sprachraum haben sich sofort, also am Anfang ist er durchgegangen, ja, die Banken haben das zum Clearing eingereicht, das ist ein anderes Verfahren, das ist nicht SWIFT, das ist das Swallow-Verfahren, aber diese Wirbank, die cleared. Wenn da ein Scheck eingereicht wurde, dann hat er gesagt, ja, hier ist ein Wert, wir haben von dem Konto etwas runtergebucht, die Sache war erledigt. Ja, Geldschöpfung gelungen. Dann, nach ein paar Monaten, haben die Banken erst erkannt, was hier passiert und haben sich quergelegt und gesagt, nein, das machen sie nicht. Und haben gedroht, dass sie jeden, der mit so einem LLT zu ihnen kommt, sofort wegen Scheckbetrugs anzeigen. Und das ist ganz interessant, weil bei Betrug brauchen sie nämlich einen Vorsatz. Und wenn sie das genaue Formular dem Banker mitgeben, wo drin steht, Schritt für Schritt, was er zu tun hat, und würde er es tun, dann würde geklärt und die Sache würde funktionieren, dann kann man alleine aus dem Grund schon einmal keine Betrugsanzeige, zumindest nicht erfolgreich, einbringen. Was die Banken gemacht haben, ist, die haben sich dann gegenseitig zugeschickt, ja, die haben es teilweise auch verkauft und den Kunden nicht mehr zurückgegeben, das ist dann eigentlich Diebstahl und Unterschlagungstatbestand, also sie haben sich dann selbst eigentlich in Wirklichkeit sind dann straffällig geworden. Aber sie haben versucht, das irgendwie zu blockieren und zu behindern. Es hat am Anfang die englische Finanzmarktaufsicht eine Warnung herausgegeben, die hat sie aber inzwischen zurückgenommen. Die österreichische FMA hat ebenfalls eine Warnung herausgegeben und die besteht noch, ja, wurde aber meines Wissens lustigerweise nicht in der Wiener Zeitung publiziert, sondern nur im Internet. Das ist auch irgendwie ganz komisch. Ja, aber jedenfalls, es ist jetzt so, dass es da tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist. Und zumindest von dem einen weiß ich es, da habe ich nämlich das Urteil schon gelesen, das war schon im November 2015 in Linz. Und da hat ein Richter die Anzeige wegen Scheckbetrugs abgeschmettert mit einer hochinteressanten Argumentation, Urteilsbegründung, hat gesagt, also die Dokumente, die notwendig waren für diesen Vorgang, lagen alle vor, die waren alle einsichtig, daher kann man vom Betrug nicht reden. In Wirklichkeit gibt es hier nur zwei unterschiedliche zivilrechtliche Rechtsstandpunkte, wie eine Schuld getilgt wird.
Okay, aber ich meine, jetzt trotzdem, wenn, warum gehen dann überhaupt noch Leute pleite? Warum geht da nicht jeder her?
Ja, weil sie es nicht wissen. Wir haben ein Wissensproblem.
Ist das wirklich nur ein Wissensproblem?
Man kann in Wirklichkeit nicht pleite gehen. Hm. Ja. 1933 wurde beschlossen, dass man mit einem positiven Zahlungsmittel wie Gold weltweit nicht bezahlen darf und dass daher im gesamten Bankensystem weltweit das einzig gesetzliche Zahlungsmittel ein Schuldschein ist. Das heißt, es gibt nur Schuldscheine als Zahlungsmittel und mit dem Ausstellen eines Schuldscheins ist bereits bezahlt. Aber ja, das ist das Verrückte daran, nicht? Das muss man erst einmal intellektuell verarbeiten, internalisieren und die Konsequenzen, vor allem auch eben auf der Zinsebene, und da haben Sie dann schon recht, die sind natürlich überwältigend. Und das ist der wahre Grund, warum die Zinsen sich um Null herum bewegen. Denn wir brauchen natürlich immer mehr Zahlungsmittel, daher brauchen wir auch immer mehr Schulden. Wir können aber die Zinsen nicht verdienen.
Ja, das heißt also, einer der Gründe, warum die Zinsen bei Null sind, ist, damit man eben Geld schöpfen kann, ohne sich anzupatzen.
Richtig, völlig richtig. Es ist natürlich auch so, dass die Investoren, man sagt ja oft, das ist ein Wahnsinn, wenn jetzt die Banken oder die Kunden der Banken beispielsweise griechische Staatsanleihen kaufen und dort, ich weiß nicht, 8% oder was auch immer Zinsen verdienen, ja, und das ist also so unfair auch den Griechen gegenüber. Das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite werden die Titel selber rasant weniger wert. Da haben sie 20, 30, 40% an Wertverlust und die holen sie dann in Wirklichkeit auch mit den 8% Zinsen dann nicht mehr auf. Nicht? Also es ist in Wahrheit auch für die Reichen und die Superreichen, die das Geld jetzt irgendwo liegen haben, also das Buchgeld irgendwo liegen haben und vernünftige Renditen haben wollen, so wie das vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren möglich war, nicht mehr lustig, die ganze Situation.
Und es laufen ja alle den verloren gegangenen Renditen nach, ne?
Ja, na, wissen Sie, das ist ja das Interessante. Dieses Problem könnte man ja sofort aus der Welt schaffen, indem man die Renditen einfach anders berechnet. Das ist immer die Frage, was bewerte ich als eingesetztes Kapital, ja, und wo verdiene ich in welcher Form den Gewinn, den ich dann für die Renditberechnung einsetze. Im heutigen System lassen wir branchenweise verschiedene Unternehmen gegeneinander antreten. Denn sie haben verschiedene Produkte, aber eben in derselben Branche und richten sich alle an die gleichen Kunden. Ja, damit haben sie also einen Markt und auf dem Markt versuchen sie sich gegenseitig zu verdrängen. In dem Modell haben wir die Anordnung eines Nullsummenspiels. Da kann also immer nur einer gewinnen, wenn die anderen verlieren. Das ist ganz klar, er muss die anderen verdrängen. Wenn wir das anders lösen würden, und zwar nämlich aus der Rechnungswesenssicht, das ist jetzt wieder der interessante Punkt, indem wir sagen, alle Branchen bilden eine Projektgesellschaft. Ja? Also es sind jetzt alle, die zum Beispiel in der Baubranche tätig sind, Mitgesellschafter der Branche Bauwirtschaft. Ja. Und die arbeiten dort zusammen, die kooperieren. Für die zufriedenen Kunden werden ihnen Punkte, also Gewinne, gutgeschrieben und die werden dann nach einem Beteiligungs- und Leistungssystem verteilt. Ja. Dann sind wir sofort nämlich in einem Plussummenspiel, nicht mehr im Nullsummenspiel. Dann können sie also beliebige Gewinne nach oben machen, vorausgesetzt die Kundenzufriedenheit stimmt. Und dann können sie auch kooperieren und müssen nicht mehr gegeneinander arbeiten.
Viele sehen ja ihr Heil, ich möchte jetzt kurz aufbringen, weil da jetzt das auch im Chat öfter jetzt angesprochen wurde, im Kauf von Gold und Silber. Sie lachen.
Ja, ich
aber
lache.
Warum eigentlich? Weil es ist ja, na gut, es gibt erstens einmal ja zwei Lager. Die einen sagen, ja, wir kommen in eine riesige Deflation hinein, das heißt, Geld wird vernichtet, Preise sinken und der am Ende noch ein bisschen Geld hat, der ist fein raus. Und die anderen sagen, nein, es wird eine Hyperinflation, das heißt, irgendwann wird so viel Geld gedruckt sein, dass sich dann ja die Preise einfach für alles in die Höhe schrauben, beziehungsweise die Zinsen dann auch wieder steigen, weil es eh schon wurscht ist, so quasi. Also im Prinzip, es gibt so, das eine ist, die Hyperinflation ist eigentlich wirklich so das totale Chaos und das andere ist so der völlige Zusammenbruch. Mhm. Aber eigentlich in beiden Fällen ist ja jemand, der jetzt zum Beispiel jetzt Gold oder Silber irgendwas besitzt, ist er ja dann geschützt oder sehen Sie das nicht so?
Das sehe ich nicht so. Mhm. Also wenn, dann eher noch Silber als Gold, weil der Goldpreis unglaublich manipuliert wird und wurde. Dem ist man ziemlich ausgeliefert.
Ja, und dennoch ist er aber gestiegen. Also das ist eigentlich ein Argument für Gold, ne?
Das würde ich so nicht sehen, denn es hat ja historisch immer wieder Goldverbote gegeben. Und wie damals in New Orleans dieses Hochwasser war, hat man das erste Mal gesehen, dass amerikanische Soldaten im Inland Hausdurchsuchungen machen, offiziell um Waffen einzusammeln aus den Privathaushalten und um Plünderungen damit zu verhindern. Die Insider haben allerdings davon gesprochen, dass man hier bereits das Goldverbot testet. Ja, das heißt, dass dann die Soldaten die Privathäuser nach Gold durchsuchen und Gold einsammeln. Ja, das kommt immer wieder, dass man die Bevölkerung hinsichtlich Gold einfach enteignet.
Okay, aber das ist was ganz anderes, als dass es manipuliert wird, weil jemand schreibt auch im Chat völlig richtig klar, Papiergeld wird ja nicht manipuliert, wird ja auch manipuliert, ne? Oder ist ja eigentlich eine einzige Manipulation. Ja. Oder?
Also ich meine, es ist nur immer die Frage, ja, also wir müssen da schon ein bisschen an den Kern der Frage uns herantasten. Mhm. Wir bewegen uns momentan in diesem Zwiegespräch ein bisschen auf einer Art naturgesetzlichem Niveau. Es gibt im Hintergrund bestimmte Hebel und Gesetzmäßigkeiten, nach denen bestimmte Entwicklungen eintreten. Und wir versuchen jetzt sozusagen herauszufinden, welche der möglichen Szenarien und Verläufe in der Zukunft passieren wird. Aber der Verlauf, der dann kommen wird, passiert quasi aufgrund des naturgesetzlichen Zusammenhangs. Ja, nichts könnte von der Wirklichkeit weiter entfernt sein.
Das möchte ich aber gar nicht sagen. Ich habe deshalb gesagt, also es gibt das Lager der Hyperinflation, es gibt das Lager der Hyperdeflation.
Warum sollte überhaupt so etwas Spektakuläres jetzt als Instrument verwendet werden? Also 1929 und bei den letzten großen Wirtschaftskrise war ja alles inszeniert und auf Knopfdruck veranlasst.
Also Sie glauben, dass weder das eine noch das andere eintreten wird?
Also ich stelle mir vor, dass wir einen relativ friedlichen Übergang haben werden, ja? Insbesondere durch den Einsatz vieler verschiedener Parallelwährungssysteme, wo man auch experimentell in kleineren und größeren Gemeinschaften das eine und andere wird ausprobieren können. Also ich rede jetzt vielleicht weniger von den Bitcoins. Ja?
Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen.
Aber ich rede vielleicht von Vollgeld-Initiativen beispielsweise und von Regios und natürlich auch an erster Stelle sogar von unserem OSPI, ja, weil der das größte Entwicklungspotenzial hat. Und dort finden wir gesellschaftsreformerische Ansätze, die im Experiment einfach zeigen werden, auf verschiedener Ebene, wie einfach sie verwendbar sind und wie groß der Zuspruch in Wirklichkeit aller verschiedenen Gesellschaftsschichten sein kann.
Okay, aber Bottomline zu Gold ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eigentlich ja gar nicht so schlecht, aber Sie werden es dann verbieten, wenn es wirklich interessant wird.
Das Risiko, dass es verboten wird, ist einerseits relativ hoch und andererseits ist es natürlich wieder ein Verknappungsinstrument.
Ja, das,
und überlegen wir uns einfach mal Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben also ein paar Goldmünzen irgendwo versteckt und es kommt zu einem Währungscrash, Hyperinflation und Sie haben das Glück, dass Sie vielleicht am Land wohnen, am Stadtrand und kennen da so ein paar Bauernhöfe, die relativ autonom das produzieren an Gemüse, Obst und Fleisch, was Sie oder auch Brot, was Sie halt so als Lebensmittel brauchen. Wenn Sie jetzt mit ein paar kleinen Goldmünzen dorthin gehen und versuchen Speck oder Brot oder irgendetwas zu kaufen, dann wird das Erste, was passieren wird, sein, dass der Bauer den Preis erhöhen wird, weil er weiß, dass sie die Goldstücke ja nicht essen können. Mhm. Ja? Das heißt, sie werden ihr Gold auf die Art und Weise einmal sehr schnell loswerden. Und wenn er unlauter ist, dann wird er irgendjemanden nachschicken, um herauszufinden, wo sie wohnen. Und dann wird er einmal einbrechen lassen, ja, oder sie überfallen und ihnen das restliche Gold auch noch stehlen.
Na gut, aber da reden Sie jetzt wirklich von einem apokalyptischen Szenario. Wenn man
Nein, ich rede von dem Szenario, wo die Menschen immer sagen, für den Zweck hebe ich Gold auf.
Ist natürlich was dran.
Genau in der Situation, ja, gefährdet man sich mit so einem Verknappungstauschmittel weit, weit mehr, als wenn man es nicht hat.
Wenn man es nicht hat, verhungert man halt einfach. Also.
Nein, das ist nicht richtig. Wenn man es nicht hat, dann kann man zum Bauern hingehen, kann man sagen, zeig mir, wie du Brot machst, ja, und ich versuche, dir zu helfen, ja, und dann suchen wir geeignete Backstuben und was auch immer, arbeiten zusammen, damit wir mehr Brot haben für alle.
Ja, aber Moment, ist es derselbe Bauer, der vorher mir irgendeinen Schläger nachgeschickt hat und mir das restliche Gold...
Ja, genau, völlig richtig. Ja,
aber wenn man ihm nicht mit...
Naja, ganz einfach, wenn man sagt, du willst ja selber nicht wollen, dass wir da alle verhungern, ja, denn wenn der Bauer jetzt sozusagen der Einzige ist, der was zu essen hat, dann besteht ja wieder die Gefahr, dass er geplündert wird, wenn sonst keiner was hat. Also ist es ihm wahrscheinlich angenehmer, wenn die Menschen in seinem Umfeld sich autonom selbst auch mit Nahrung versorgen können, damit nicht er aufgrund von Brot und Fleisch genauso geplündert wird wie der Goldeigentümer. Hm. Weil dann der Einzige ist, der etwas hat, was die anderen wollen.
Okay, aber
logisch.
Aber wenn Sie sagen, Sie sehen eher einen friedlichen Übergang, dann ist ja eigentlich so ein Wert, der, ich meine, Vollgeld ist natürlich wieder mal, glaube ich, wieder was anderes, wenn ich das richtig verstanden habe, aber so ein Wert, der in sich selbst wertvoll ist, also so wie eine Goldmünze, ich finde es trotzdem nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht.
Ich finde es deshalb schlecht, kann ich Ihnen schon sagen. Weil wir mit etwas, das einen Eigenwert vortäuscht, den es ja gar nicht haben kann, denn der Tauschwert ist kein vernünftiger Wert, es ist immer nur der Gebrauchs- und der Nutzwert. Ja. Und der ist jetzt, und das ist das Interessante, immer subjektiv, der ist nicht objektivierbar. Also der Nutzwert ist immer subjektiv und daher geht es in Wahrheit um die Art und Weise des Kommunikationsverhaltens. Ja. Es geht nicht weniger um die Zahl, die wir da kommunizieren, was uns etwas wert ist, sondern die Art und Weise, wie wir das tun und wie wir aufgrund dieser kommunizierten Zahl dann miteinander umgehen, wie wir dann kooperieren oder eben nicht. Ja. Das ist der wichtigere Aspekt. Also die Zahl selber, ob das ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist, spielt eigentlich gar nicht so viel Rolle, sondern wie wir mit dieser Zahl dann im Kontext mit anderen umgehen. Ist viel wichtiger.
Ja, kann ich voll unterschreiben. Eine kurze Frage ist noch zu diesem ganzen Gold-Silber-Komplex und dann gehen wir woanders hin.
Ja, gerne.
Warum ist Silber dann besser? Weil die Werte kleiner
Silber,
sind, weil
Silber,
die kleineren Einheiten...
Ja, Silber gibt es an und für sich, zumindest sagt man das, ja, mehr. Ja, wird auch in der Industrie mehr verwendet und da wird der Preis auch nicht so dramatisch manipuliert, ja, in der Vergangenheit. Und das Silberverbot hat es meines Wissens auch nicht so häufig und drastisch gegeben wie ein Goldverbot. Aber in dem Zusammenhang möchte ich noch auf etwas ganz anderes hinweisen.
Aber der Preis ist auch viel volatiler beim Silber durch die industrielle Nutzung. Ne? Außerdem wird Gold auch...
Nutzung. Ja. Jetzt kommen wir aber genau zum Punkt, industrielle Nutzung. Vor einigen Jahren hat mich jemand angesprochen, der Miteigentümer war bei einem interessanten Unternehmen in der Schweiz, die den Investoren, die jetzt genau aus Gründen Geldsystemkrise in reale Werte, ja, sogenannte reale Werte investieren wollten, folgendes Angebot machen. Sie lagern seltene Erden. Ja, also nicht Edelmetalle, sondern seltene Erden wie Iridium, ja, Thorium, was auch immer. Das heißt, die Industrie braucht in einem bestimmten Mix in Metallcontainern unter der Erde in Stollen ein, hochsicher. Und denen wird dann in der Datenbank mit einem Code genau diese Tonne, ja, dieser Behälter zugeordnet. Und sie können dann aufgrund der internationalen Marktpreise die Wertentwicklung verfolgen. Und sie meinten, das sei also eine gute Geldanlage, denn das sind bestimmte Substanzen, die von der Industrie im Produktionsprozess gebraucht werden und deshalb immer wertvoll sind. Und das war eine Veranstaltung, wo sie eigentlich für Kunden werben wollten. Und ich habe dann in meinem Vortrag über Geldsystem und Co. und vor allem auch das Informationsgeld ihnen genau erklärt, warum ich das eigentlich für keine besonders gute Idee halte und zwar mit folgender Begründung. Ich habe gesagt, wenn Sie schon wissen, dass diese Substanzen, die Sie da in der Erde vergraben und verstecken, von der Industrie benötigt werden, dann erzeugen Sie dadurch, dass Sie das horten, eine künstliche Knappheit und freuen sich dann darüber, dass aufgrund der Verknappung der Preis steigen wird. Ich kann Ihnen aber etwas anderes sagen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau überschreiten wird, dann wird die Industrie zu einem Ersatz, zu einer Ersatzsubstanz oder einer anderen Herstellungsweise Zuflucht finden, mit der Konsequenz, dass das, was sie dann gehortet haben, schlagartig gar nichts mehr wert ist. Ja? Mhm. Denn wenn die Kosten für die Industrie zu stark steigen, dann rentiert sich wieder ein Innovationssprung und das, was sie dann in der Erde vergraben haben, ist dann schlagartig vielleicht gar nichts mehr wert. Also sie sabotieren dadurch, dass sie etwas horten, was in einem Produktionsprozess gebraucht wird, ihre eigene Wertentwicklung. Nicht? Die bauen eine Blase auf, von der sie wissen, dass sie an einem bestimmten Punkt platzen wird. Und das habe ich dann nicht öffentlich vor den Kunden gesagt, sondern zu den Eigentümern. Ich habe gesagt, ich bin ja freundlich, weil er zahlt mir da jetzt Kost und Logis, dass ich da zum Vortrag hergekommen bin. Aber ich hätte noch einen anderen Punkt, den ich in dem Zusammenhang, zumindest wenn ich ein Kunde wäre, den man mich da anspricht, sagen würde. Sie selbst, wenn Sie jetzt von mir Geld erhalten, nehmen ja mein Schuldgeld. Sie nehmen ja Euro dafür, ja, dass Sie mir dann diese seltenen Erden irgendwo in einem Stollen vergraben. Jetzt kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass Sie mit dem Geld, das Sie von mir kriegen, ja, selbst auch solche Container kaufen und für sich dort unten vergraben. Sie haben sicher eine höher orientierliche Anlagemöglichkeit für das Geld. Und warum beteiligen Sie mich nicht an dieser Investition und dieses komische Wertmittel, das wir irgendwo vergraben, lassen wir gleich weg?
Okay.
Verstanden?
Ja.
So läuft es nämlich immer.
Wobei natürlich, wenn dann alle in diese Anlageform gehen, in der geht, dann wahrscheinlich funktioniert das nicht mehr so. Aber okay.
Richtig. Ja. Verknappung. Das alte Spiel, Angebot und Nachfrage, erzeugt alleine aufgrund der Menge von etwas Verfügbaren einen Wert, ja, einen Preis auf diesem Markt, ist einfach vollkommen absurd. Eine Bewertung, die sich von Verknappung ableitet, hat eigentlich keinen Sinn, außer dass man in Blasen, ja, andere Leute über den Tisch zieht.
Also Ihre Kritik an Gold und der kann ich eigentlich wirklich nur völlig zustimmen, ist, dass man da wieder nur diese alte Denke dann fördert, dieses ich horte jetzt, ich habe jetzt, der hat nicht und so weiter. Und dass das im Extremfall, und da bin ich auch ganz bei Ihnen, dann eh nichts bringt, weil dann entweder man kann versuchen, Goldmünzen zu essen, man kann ja Gold sogar essen, das soll ja sogar gesund sein. Aber
ich gehe in Dosen, ich habe mal einen Sekt getrunken, da waren
ja, ein bisschen Goldflanken. Ich habe mal einen Wodka getrunken, da waren Goldflanken drin.
Ah,
ja.
Super.
Es soll total gesund sein. Also man kann es, wenn dann gar nichts mehr geht, dann kann man es zermahlen und vielleicht einnehmen und vielleicht hilft so. Ja. Also es ist eh ganz gut. Aber ich kann Ihre Kritik da schon nachvollziehen und ich glaube, das macht auch durchaus Sinn. Und es ist wahrscheinlich dann nicht hilfreich, um jetzt gesamtgesellschaftlich da zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, da...
Ja, das ist sogar ganz sicher nicht
hilfreich. Da zieht man sich dann wieder nur zurück auf so eigentlich diese Urknospe des Kapitalismus. Ne? Weil das ist, ich meine, die Zentralbanken horten ja auch alle Gold, ich meine, außer die westlichen, also die im Osten zumindest. Und das machen sie, damit sie von da aus dann wieder quasi einen neuen Start machen können. Ne? Dann,
richtig.
Also
richtig,
die Denke ist da so, ja, die Bank hat 40.000, nein, so viel nicht, also 2.000 Tonnen Gold oder so. Und daher lege ich da jetzt mal Geld an, weil die sind irgendwie liquide, die haben schon was, ne? So auf die Art. Also 2.000 Tonnen ist auch zu viel, das hat dann vielleicht ein ganzer Start oder so. Aber Sie wissen, so irgendwie läuft es dann, ne? So quasi. Das ist so quasi ein vertrauensbildendes Ding.
Ja.
Gold. Gehe ich da jetzt richtig in der Annahme, dass Ihre Kritik an Bitcoins genau aus derselben Ecke kommt, denn Bitcoins modellieren ja Gold.
Völlig richtig, völlig richtig. Es ist ein Verknappungstauschmittel und das brauchen wir nicht. Es ist manipulierbar, es wurden ja auch schon Bitcoin-Börsen geschlossen.
Das, genau, na, manipulierbar, das glaube ich nicht. Also
manipulierbar im Sinne des Preises durch Spekulation.
Ja, aber der Punkt bei Bitcoins ist dann halt, und ich finde, also ich bin ja doch Techniker und ich habe mir damals dieses Paper durchgelesen vom Nakatoshi Shakan, also derjenige Mensch, der vielleicht gar nicht existiert oder der vielleicht mehrere Menschen ist, der diese wirklich geniale Sache sich erdacht hat. Und da habe ich wieder den Faden verloren. Aber diese ganze Sache, manipulierbar. Es ist nicht möglich, zum Beispiel durch Short Selling, so wie es beim Gold passiert, indem ich einfach Gold verkaufe, das ich gar nicht habe, den Preis zu manipulieren, weil die Blockchain ist unbarmherzig. Ja? Also was wiegt's, das hat's. Ja? Das heißt, ich kann nur dann den Preis von Bitcoins manipulieren, wenn ich tatsächlich viel Geld aufwende, mir Bitcoins kaufe und die dann wieder ganz echt auf den Markt werfe. Das heißt, die muss ich aber besitzen. Ist aber was anderes, als wie Gold manipuliert wird.
Ja, sicher, es ist eine andere Methode, wenn man sich vorstellen.
Es ist nicht so einfach.
Nein, es ist schon sehr einfach.
Ja, wenn ich viel Geld habe, dann ist es einfach.
Na genau. Ja, naja, okay. Und wer hat daher ein Interesse an so einem neuen System? Das Einzige ist, ich war ja mit diesen Blockchain-Programmierern in Kontakt, in der Schweiz und auch in Berlin, bei einigen Konferenzen und Meetings. Was man dazu sagen muss, ist, das wesentliche Argument, das sie immer gebracht haben, warum die Blockchain-Technologien der Kryptowährungen so besser sind als das heutige Geldsystem, man ist von Banken unabhängig, das heißt, die Gemeinschaft, die Community erzeugt das eigene Geld und ihr eigenes Geldsystem.
Richtig.
Und jetzt muss man natürlich eines dazu wissen, diese ganze Entwicklung wurde von Anfang an von IWF und Weltbank finanziert.
Hör ich zum ersten Mal.
Und wenn man das weiß, dann stellt sich einmal die Frage, ist das wirklich ernst gemeint? Diese Bankenunabhängigkeit?
Wie wurde das von denen finanziert?
Ja, die haben kleine Geldbeträge hergegeben für Forschungsprojekte, die Blockchain-Technologie weiterzuentwickeln.
Mhm.
Keine Millionen, aber doch so viel, dass ein paar engagierte Programmierer in Projekten weitermachen konnten.
Woher haben Sie diese Informationen? Das höre ich zum ersten Mal.
Von den Leuten, ich war selber dort.
Okay.
Ich habe mit denen geredet.
Interessant.
Und der nächste Punkt ist, dass die Fidor Bank in Deutschland, Die erste war, die gesagt hat, die Blockchain-Technologie wird sie ihren Kunden anbieten.
Die Blockchain-Technologie, das schon,
ja,
ne?
Und aber mittlerweile, nicht Bitcoin. Und mittlerweile haben das auch JP Morgan und Goldman Sachs gesagt.
Ah, ja, ja. Und da gab es auch diesen Bitcoin-Entwickler, der ist dann zu JP Morgan gegangen und gesagt, oh, Bitcoin ist am Ende, weil die Blockchain, die Größe, sie streiten sich alle und das ist jetzt das Ende. Ja. Halte ich für völligen Blödsinn, vor allem wenn der Typ gerade zu JP Morgan gegangen ist. Und JP Morgan möchte ja die Blockchain-Technologie verwenden, allerdings in einem zentralisierten System. Und das ist der zweite Punkt, den ich, oder das ist eigentlich das, was ich an Bitcoins genial finde. Mhm. Bitcoins sind quasi äquivalent eines tatsächlichen Geldscheines. Denn da wird ja, für die Zuhörerinnen ein bisschen technisch werden, da wird dieses Double Spending Problem ja auf eine geniale Weise gelöst, nämlich nicht über eine zentrale Stelle, sondern über die Community, in dem sich die Information, ich habe dir jetzt eine Bitcoin gegeben, einfach über das Netz repliziert, verifiziert wird und somit aber auch nicht mehr geändert werden kann, außer ich habe mehr als die halbe Rechenleistung des Netzes, aber dann verbrauche ich wahrscheinlich viel mehr Strom, als mir das überhaupt bringt. Ja? Aber, Sie lachen, aber, schaute, aber der Punkt ist jetzt das, das heißt, dieses Faktum, dass das dezentral ist, ist, finde ich, ziemlich genial und den Intermediary, nämlich die Bank, schaltet es komplett aus. Und ich, das finde ich schon mal interessant, weil was da an Geld, also an Reibungsverlusten passiert, durch Gebühren, die man Banken zahlen muss, nur um von A nach B zu überweisen, ist ja ein Wahnsinn. Mit Bitcoins geht es in 3 Sekunden mit null Gebühren. Und das andere ist, dass ich ja und dadurch, es kann, also jemand schreibt, ich kann Bitcoins wunderbar shorten, wüsste nicht, wie das gehen sollte. Und im Endeffekt dann, was eine Bitcoin ist, genau auf das wollte ich hinaus, ist im Prinzip das Äquivalent eines Geldscheines in digital. Ja? Das heißt, wenn Sie mir 10 Euro geben, gehe ich ja auch nicht zur Bank, lass mir den überprüfen, die sagt ja, gib mir dann einen Schein von Ihnen und dann sage ich, ja passt, ich akzeptiere deinen Schein, da hast du einen Lutscher. Das mache ich ja im wirklichen Leben nicht, aber in der digitalen Welt, wenn wir normale elektronische Zahlung verwenden, macht man das. Ja? Es geht immer alles über eine Zentrale, von der man dann auch abhängig ist. Und das schaltet man bei Bitcoins aus, das finde ich genial.
Ja, aber das wirkliche Problem ist, dass es einem genau der Vorteil auch zugleich der größte Nachteil ist, nämlich die vollständige Anonymität. Also Bitcoins werden vor allem wirklich vom Drogenhandel, vom Waffenhandel, von der Kriminalität verwendet.
Oh, Geld nicht. Also nein, also den Vorwurf gegenüber Bitcoins kann ich nicht gelten lassen, weil dann müsste ich meine, das kann schon sein, dass Bitcoins für Drogenhandel verwendet werden, aber was wird denn bitte nicht für Drogenhandel verwendet?
Na, sehen Sie, das ist jetzt aber jetzt genau der Punkt. Also wenn ich ein Tauschmittel, das genau aus dem Grund, weil der innere Wert wieder über Angebot und Nachfrage bestimmt wird, ja, also ein Verknappungstauschmittel, zusätzlich noch anonymisiere, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich erstens eine eindeutige ID brauche und zweitens die Verschlüsselung. Und ich brauche natürlich auch eine Art gesicherter Leitung. Ja, also ich muss, weil das ja wirklich von A nach B bewegt wird, und zwar zumindest der Informationsfluss, habe ich da doch einen gewissen Sicherheitsaufwand. Um alle diese Dinge komme ich ganz locker herum, wenn ich nicht die Zahlungsmittel, die Zahlungseinheiten bewege, ja, sondern wenn ich nur bestimmte zertifizierte Transaktionen zulasse. Und das ist jetzt der wesentliche Schlüssel und das ist nämlich auch der Unterschied zum Infomoney, zum Informationsgeld. In der Infomoney-Welt wird Geld überhaupt nicht bewegt, ja, denn jeder hat sein Konto und auf das kann keiner sonst zugreifen. Ja, und alles, was auf diesem einen Konto für einen Menschen passiert, unterliegt aber zertifizierten Regeln. Und es geht um die Regeln, ob dort Geld geschöpft und vernichtet wird. Ja, aber das Geld bleibt immer auf diesem einen Konto und ist daher auch immer sicher. Das kann von dort gar nicht weggenommen werden. Es gibt keine Transaktion, überweise einen Geldbetrag X von einem Konto A auf ein Konto B. Das gibt es in der Infomoney-Welt nicht. Da wird Geld nicht weitergegeben. Da entsteht, und zwar als Maßgröße für Leistung, ja, der Wert und in Knappheitssituationen kann auch wieder gelöscht werden. Und ich erkläre das heute in meinen Vorträgen auf folgende Art und Weise. Ich sage den Leuten, sie kennen doch alle halbfertige Bauwerke auf Baustellen Und die wurden dann einfach aufgegeben. Ja, da wurde dann nicht fertig gebaut. Und jetzt sagen Sie mal, war der Hauptgrund, dass dem Bauherrn das Geld ausgegangen ist oder sind ihm die Zentimeter ausgegangen?
Nee.
Ja, es ist das Tauschmittel. Ja? Aber wenn die Leute weitermachen und ihre Leistung wird einfach aufgeschrieben, dann kann das Medium, mit dem ich aufschreibe, nie knapp sein. Ja, und daher kann auch die Leistung nie nachlassen. Jeder, der motiviert ist, irgendwas gern tut und die Gemeinschaft wertschätzt seine Leistung, ja, ja, dann schreiben wir das einfach auf und werden reich durch etwas, was uns Freude macht. Ja. Auch buchtechnisch reich, weil wir es einfach aufschreiben. Das ist eine gelebte Wertegemeinschaft und dort haben wir dann eben das Infomoney und das ist Wertschätzung mit Kaufkraft, nicht mehr.
Gut, aber warum ist es jetzt bei Infomoney nicht möglich, damit Drogen zu kaufen?
Weil wir den Drogenkonsum ja, in Wirklichkeit auf andere Art und Weise bestimmen. Es gibt zum Beispiel etliche interessante TEDx, aber natürlich Banned TEDx-Talks von Psychologen, die selbst Versuche gemacht haben mit allen möglichen Substanzen und die fordern bestimmte Substanzen, nicht alle, ja, nicht in jedem Fall, einfach als bewusstseinserweiternde Substanzen für erwachsene, reife Menschen freizugeben. Die sagen auch, dass zum Beispiel Alkohol ein sehr schädliches Suchtmittel ist, aber es ist gesellschaftsfähig, aber es erweitert nicht unser Wahrnehmungsvermögen wie bestimmte andere Substanzen. Und das ist jetzt der Punkt, wenn wir da in die Selbstverantwortung gehen und sagen, jeder kann sich rein theoretisch Hanf oder was immer er da als Ausgangssubstanz nehmen will, selbst anbauen und damit dann im Rahmen seiner Verantwortung das tun, was er will, dann machen das die Leute vielleicht und andere machen es vielleicht nicht. Aber weil das jeder selber anbauen kann und selber entscheiden, will ich das oder nicht, wird er auch nicht erpressbar sein von einem Drogenhändler, der sagt, ich verlange immer mehr oder verkauft das für mich, dann beteilige ich dich. Also diese ganzen Erpressungsspiele und das, was eigentlich die wirkliche Kriminalität abhängig macht, bis zur Abhängigkeit, zur Sucht, in die man andere wieder nur für den eigenen Profit hineintreibt, alles das kann es dann nicht mehr geben. Ja, denn aber wenn ich eine Substanz selbst herstellen kann und schaue mir an, wie die bei mir wirkt und sehe, sie nützt oder sie schadet, dann werde ich daraus selber die Konsequenzen ziehen, aber ich werde mich nicht von anderen dabei manipulieren lassen.
Ja, aber das hat dann nicht Infomoney gelöst, sondern eine völlig neuer gesellschaftlicher Zugang dazu.
Ja, aber der neue gesellschaftliche Zugang entsteht durch Infomoney, weil eben bei Infomoney die Regel, also eigentlich der Vertrag, ja, also die Rechtsgrundlage das ist, was gemeinsam gestaltet und dann auch geschützt wird im System und nicht mehr ein Tauschmittel.
Ja, aber
ja, wir beschließen okay. Alle gesellschaftsnützliche Regeln und weil wir den Tausch dann aufgegeben haben, das ist das Interessante, ist alles, was einem einzelnen Menschen nützt, automatisch auch für die Gemeinschaft positiv, weil er ja der kleinste Teil der Gemeinschaft ist. Und alles, was für die Gemeinschaft positiv ist, ist auch für jedes Individuum positiv, weil sie eben Mitglieder der Gemeinschaft sind. Das heißt, die Wahrnehmung, dass das, was ein einzelner Mensch möchte, im Widerspruch zum Gemeinwohl sein kann, das kommt überhaupt nur bei Tauschgesellschaften vor. Bei Kooperationsgesellschaften gibt es das nicht.
Okay, also Tausch ist sowieso auch eine recht interessante Sache. Ein Herr namens Michael Tellinger, ich glaube, der forscht vor allem in Südafrika, der sagt ja, ich glaube, es gibt auch andere, die sagen, er findet da überhaupt keine Spuren, dass also in der prähistorischen Zeit tatsächlich Tausch betrieben wurde.
Das ist sehr schön beschrieben in dem Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre von David Graeber, einem Anthropologen. Das ist richtig, die Anthropologen, also die sich mit der Geschichte der Menschwerdung befassen, und zwar empirisch wissenschaftlich, also nachweisbar, die rennen seit über 100 Jahren den Ökonomen die Türe ein, um darauf hinzuweisen, dass es historisch nie nachweisbar Tauschgesellschaften gegeben hat. Die Ökonomen und auch die Sozialpsychologen, die sich das heute ansehen, die beobachten, dass wenn man den Menschen in einer bestimmten Situation, zum Beispiel im Gefängnis oder im Krieg, Geld wegnimmt und die kein Tauschmittel haben, dann nehmen sie Zigarettenstangen oder sonst irgendetwas und tauschen mit dem. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn Menschen schon an Geld gewöhnt wurden, ja, darauf konditioniert, mit Geld zu tauschen, und man nimmt ihnen dieses Tauschmedium weg, dann nehmen sie halt ein Substitut. Dann nehmen sie etwas anderes und verwenden das anstatt Geld, weil sie an dieses Tauschritual konditioniert sind. Ja? Die ursprüngliche menschliche Gemeinschaft war aber eine Kooperationsgemeinschaft und das heißt, innerhalb derselben Sippe, desselben Stammes, desselben Clans hat man einfach kooperiert. Man hat also durchgezählt, wie viele sind wir und haben gesagt, was brauchen wir an Wohnraum, an Lebensmitteln, an Kleidung, an Werkzeugen und das hat man einfach für alle hergestellt. Ja. Und wenn man da eine Schaufel gebraucht hat zum Beispiel, ist man halt zu dem gegangen, der das Werkzeuglager verwaltet hat und hat sich die geholt. Und wenn der gesagt hätte, ich will im Gegenzug 2 Kilo Kartoffeln von dir, dann hätte man gesagt, das ist aber sehr komisch, ich habe keine Kartoffeln, aber du weißt, wo das Kartoffellager ist und wenn dort keine sind, sagst du dem Kartoffelbauern, der baut neue an. Ja, also warum verlangst du von mir etwas, was ich nicht selber herstelle, wo ich nicht zuständig bin? Geh zu dem Zuständigen, der sorgt dafür, dass wir sowieso immer genug haben von dem, was wir brauchen.
Ja, das ist Kooperation. Sehr schöner Ansatz. Jemand schreibt da irgendwie, es passt da irgendwie dazu, Glückscoin, gibt es das schon, ich will eine Bank gründen.
Naja, also das Infomoney geht sehr stark in diese Richtung. Ja. Mhm. Aber im Prinzip hat man dann noch eine Beobachtung gemacht und das ist hochinteressant. Dort, wo wirklich getauscht wurde, das hat es schon auch gegeben. Ja, es hat Tausch gegeben, aber immer nur mit feindlichen Stämmen. Ja, also mit den
Volksgruppen. Handel und Krieg, Sie besprechen das auch an
mit
in einem
den Volksgruppen, mit denen man auch Krieg geführt hat, mit denen hat man auch Handel getrieben. Ja. Das heißt, der Tausch und der Handel ist in Wirklichkeit schon eine kriegerische Handlung. Ja, es gibt keinen friedlichen Handel und keine friedlichen Kaufleute, das ist einfach ein Trick der Politik, uns das einzureden. Denn immer dann, wenn ich eine Vorleistung erbringe, und dann mit Gewalt die Gegenleistung erzwingen kann, und das ist ja in Wirklichkeit das Handelsrecht. Handelsrecht heißt, wenn ich eine Vorleistung erbracht habe, dann kann ich den anderen, der mit, und das sagt ja schon das Wort im Deutschen, die Gegenleistung, nicht die Mitleistung, die Gegenleistung noch schuldig ist, dann kann ich den klagen, dann kann ich ihn verenden, exekutieren lassen, alles Mögliche. Dann verhalte ich mich ihm gegenüber also ziemlich feindlich, und das ist ein Trick, um ganze Staaten, Nationen und Völker zu unterwerfen, denn wenn sie in sich gespalten sind, auf der Grundlage des bilateralen Schuldrechts, wenn jeder gegen jeden kämpft, ja, also der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, was eigentlich nicht stimmt, weil die Wölfe untereinander total soziale Tiere sind, man müsste sagen, wie ein Wolf zu einem Schaf, dann wird es vielleicht stimmen, dann bildet sich da keine Gemeinschaft, dann ziehen die nie an einem Strang. Und wenn dann eine feindliche Armee vor den Toren steht, ja, und die sagen, wir brauchen jetzt mutige Leute, die da kämpfen, dann sagen, das geht nicht, weil beim Hypothekenkredit, ich muss meine Schulden abzahlen. Ja? Und bei einer Naturkatastrophe ist es dasselbe, nicht? Anstatt Zahnsäcke zu schleppen, sagen die, ja, ich muss Geschäft machen, ja, ich muss meine Rechnungen bezahlen, sonst werde ich geklagt. Und das, diese schwachen Gemeinschaften, die nicht an einem Strang ziehen, die sind natürlich übernahmereif und das ist die Konsequenz des römischen Rechts und dann des britischen Admirals und Seerechts. Und David Graeber schreibt das ja so schön über die Regierungsarchive in Madagaskar, wo man das heute noch lesen kann, wie im 16. Jahrhundert die Kolonialisierung stattgefunden hat. Das waren die Franzosen, die da in Madagaskar waren. Und da haben vorher haben die Menschen da in Kooperation gelebt, also nicht in Tausch, als Reisbauern. Und dann sind die dorthin gekommen, die Franzosen, und haben begonnen, in Madagaskar Münzen zu prägen, um die als Geld einzuführen. Und haben gemeint, wenn ihr dann dieses Geld verwendet, dann müsst ihr uns einen Teil davon als Steuern zahlen. Ne? Und man sieht an dem Beispiel sehr schön, dass das eine reine Legende ist, dass es die freien Kaufleute, ja, die tüchtigen Unternehmer, die da so unabhängig das Risiko tragen, gibt, die gegen einen Staat, der sie ausbeutet und Steuern verlangt, ja, und alles sozialisieren will, stehen. Denn das Gesamtpaket war eine Erfindung. Ja. Man hat den Bauern beigebracht, nach der Ernte, die ganze Ernte auf den Markt zu bringen und dort für dieses Münzgeld zu verkaufen. Und wenn wir heute ein bisschen was von Wirtschaft wissen, wissen wir, wenn alle Bauern am selben Zeitpunkt die ganze Ernte auf den Markt werfen, dann ist das praktisch nichts mehr wert. Ja, und diesen Pappenstiel haben dann die Kaufleute, die französischen Kaufleute, das den Bauern abgekauft, auf Schiffe geladen und irgendwo hingebracht, wo Reis knapp war und sich daran eine goldene Nase verdient. Und die Reisbauern waren natürlich unerfahren und haben viel mehr verkauft, als sie eigentlich hätten sollen. Natürlich mussten sie auch Steuern zahlen, ja, auch ein Grund, möglichst viel zu verkaufen. Und im Winter sind ihnen die Vorräte ausgegangen und sie hatten dann keinen Reis für die Familien. Da haben sie wieder die Franzosen gefragt, was sie tun sollen. Und haben gesagt, naja, ein bisschen Reis haben wir aufgehoben, den könnt ihr von uns haben, aber jetzt ist es natürlich knapp. Jetzt ist er teuer,
Dann ist ja Geld wieder los worden. Ja, ist ja Schweinerei.
Ja, genau. Und daraufhin haben sie, gesagt, das Geld haben wir nicht. Und sie gesagt, dann gründen wir eine Bank und dann leihen wir euch das Geld.
Wunderbar.
Und aber dann müssen wir dafür Zinsen bezahlen.
Oh Gott, ja, okay? Ja.
Das. Und die Reisbauern haben gesagt, aber wie sollen wir den Zinsen bezahlen, wenn wir weder den Reis noch das Geld haben? Ja. Und dann kam die Antwort der Franzosen, dann müsst ihr eure Töchter in die Prostitution schicken und die Söhne als Sklaven auf unsere Plantagen. Und erst dann sind wir im Geschäft.
Wunderbar. Und so, ja.
Und das war das Gesamtpaket der Marktwirtschaft mit Staat, ja, Tauschgeld und Zinsen, ja, beziehungsweise dann auch Steuern. Dieses Gesamtpaket ist das Instrument der Versklavung. Und innerhalb dieses Pakets eine Rolle einzunehmen, ich bin freier Unternehmer oder ich bin sozialistischer Vertreter des Staates und eines Steuersystems für die Umverteilung, macht überhaupt keinen Sinn. Nicht das Gesamtpaket ist zu entsorgen.
Ja gut, also die Skype-Leitung ist übrigens offen aufgrund meines Fauxpas. Es sind jetzt halt nicht allzu viele Leute am Stream, aber einige sind es doch. Also falls jemand anrufen möchte, User CropFM auf Skype und dann kann man all die Fragen stellen, die ich jetzt nicht stellen kann. Da gibt es Milliarden, vielleicht sogar Billiarden und Billiardäre. Mir gefällt das Wort einfach sehr gut. Billiardspielende Billiardäre, die Jetzt Infomoney. Sie sagen, bei Infomoney, so ganz habe ich das nicht verstanden, passiert kein Transfer, sondern jemand, der eine Leistung erbringt, dem wird einfach Geld gutgeschrieben. Da wird quasi diese Giralgeldschöpfung wird dann auf seinem Konto einfach gemacht, weil es halt einfach so ist.
Ja.
Aber was macht er dann damit eigentlich? Weil
er verwendet dieses Geld, das dann einfach vernichtet wird, also wie ein Gutschein, der dann auch vernichtet wird, ja, und nicht als Zahlungsmittel weitergegeben, kommt in keinen Umlauf, in einer Knappheitssituation am Markt. Das heißt, der Markt von Infomoney definiert sich anders. Das ist nämlich ein Ort, wo die Nachfrage, und zwar bezogen auf Menge und Qualität, größer ist als das Angebot. Das ist ein Markt. Nur noch das ist dann bei Infomoney ein Markt. Denn überall dort, wo lokal die Menschen, also die Kunden, sich innerhalb der Kapazität des Unternehmens bewegen, ja, das heißt mit ausreichender Menge Qualität im richtigen Zeitpunkt versorgt werden können, überall dort sind sie automatisch in der Situation, dass sie gar nichts mehr zahlen müssen.
Mhm, okay. Und wenn ein Güter zu knapp sind, dann kriegt der mit den meisten Infomoney jetzt
erlaubt. Ganz genau. Dann gibt es sowas Ähnliches wie eine lokale Auktion, ja. Und dann wird einfach das quasi versteigert und dann kommt der zum Zug, der das meiste Geld dafür bezahlt. Und wenn das zu oft passiert, an bestimmten Ort, wenn zum Beispiel ein Lokal das einzige im Ort ist, und das hat zu wenig Kapazitäten, die Leute würden dort gerne hingehen, um öfter dort zu essen, und zwar gratis zu essen, dann werden die sagen, naja, dann schließen wir uns zusammen, erweitern wir das Lokal, bauen wir da ein paar Räume an oder siedeln wir um. Denn die da mitarbeiten und mithelfen, die verdienen ja sowieso neues Infomoney, weil sie eine Leistung erbringen. Ja? Und wenn das fertig ist, die Kapazität ist wieder angepasst, dann können wesentlich mehr Leute dort nämlich wieder gratis konsumieren und essen.
Ja, aber das ist halt dann immer auch, das funktioniert nur dann, wenn die Ressourcen, die Rohstoffe vorhanden sind. Weil sonst.
Ja, die Ressourcen sind aus einem Grund immer vorhanden, denn wenn ich etwas aus einem bestimmten Material haben möchte, ja, vor Ort, und dieses Material geht mir aus, dann beauftrage ich entweder einen Spediteur, der mir das von einer weiteren Entfernung holt, oder einen Materialwissenschaftler, der mir die gleiche Funktion mit einem nicht knappen Material nachbaut. Und der kriegt dann eine Belohnungsprämie, ne, für die Innovation. Knappheit kann ja durch entsprechende Technologie immer überwunden werden.
Ja, es war auch ein bisschen ein Knoten, weil diese Belohnung, die er bekommt, die ist ja nur dann für ihn sinnvoll, wenn es sich um ein knappes Gut handelt. Aber auf der anderen Seite, wenn er die Knappheit...
Und das sind wahrscheinlich zu Beginn die ganzen Luxusgüter.
Ne? Aber irgendwann dann... wird halt, naja gut, ist dann es wäre wirklich spannend zu sehen, wo sich das hinentwickelt, weil es gibt ja auch, also ich würde es gern sehen. Also das,
ja, die Gelegenheit werden Sie bald haben, ja.
Schauen wir mal, ich bin da skeptisch, aber wer weiß. Aber das heißt ja, dieses System reguliert sich, also die freie Marktwirtschaft oder die kapitalistische Marktwirtschaft, da ist es recht, zumindest da ist diese berühmte unsichtbare Hand, die, also über die man, glaube ich, sehr lang diskutieren kann, aber der vertraut man ja. Also es gibt ja dann auch den...
Vorsicht. Ja. Der Mainstream vertraut offiziell
auf den Bühnen
und hinter den Mikrofonen noch der unsichtbaren Hand. Aber wenn sie unter vier Augen mit den Leuten reden, dann glaubt keiner mehr daran.
Ja, auch Gary Beckers Homo Economicus, also die Beschreibung, wenn man sich da die durchliest, das klingt wie ein Psychopath teilweise.
Ja, das sowieso. Der ist ja von den Psychologen nur widerlegt worden.
Ja, und da gibt es auch so ein schönes Beispiel von Kindern, die dann... Es ist ja auch interessant, wie geprägt wir von diesem marktwirtschaftlichen Zugang, der von mir aus auf bestimmten Ebenen eh nicht mehr ernst genommen wird, aber wenn ich jetzt da rausgehe, die nehmen das alle noch ziemlich ernst. Ja, die
würden ja, also das hängt halt davon ab, auf welcher Systemebene, wo man im Einsatz ist. Wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Job von dieser Geisteshaltung und auch, dass man das so ausspricht, offen abhängig ist, dann tut man das und sagt man das so. Aber die Menschen, die eher in Führungspositionen sind und auch ein bisschen reflektieren, nachdenken über das, was eigentlich passiert, die vertrauen der unsichtbaren Hand schon lange nicht mehr. Denn dieses Angebot- und Nachfragemodell funktioniert ja eben nur in der Knappheit. Ja, denn wenn etwas nicht knapp ist, dann hat es eben keinen Wert. Ja, wenn etwas einfach nur den gesamten Bedarf deckt, dann kann es schon keinen Knappheitswert und damit keinen Marktpreis mehr haben. Der Marktpreis entsteht immer nur für Dinge, die knapp sind. Ein ökonomisches, ein Wirtschaftsgut definiert sich in Wahrheit sogar über die Knappheit. Alles, was im Überfluss vorhanden ist, ist nicht wirklich ein Wirtschaftsgut, weil es eben nicht gehandelt werden kann. Dafür kann man keinen Preis finden. Der Preis findet sich immer nur in der Knappheit.
Gibt's aber sehr
interessant. Verrückt beim bestehenden System.
Gibt es ein sehr schönes Buch namens The Value of Nothing, das ich jetzt gerade ein bisschen reingelesen habe einmal. Und da geht es auch um ähnliche Fragen, zumindest jetzt zu Beginn. Ein schönes Beispiel, das auch in diesem Buch genannt wird, ist, man hat also Kindern, westlich geprägten Kindern, also aus unserem Kulturbereich und Kindern aus indigenen Völkern oder so, also ich weiß es nicht genau, ich glaube südamerikanisch, das Kind hat man dahergenommen, also nicht in einer kapitalistischen Gesellschaft groß geworden ist, und man hat ihnen beiden zwei Lutscher gegeben. Beide Kinder haben einen davon sofort in den Mund gesteckt, da ist nicht so schwer zu erwarten, aber das westlich geprägte Kind hat den anderen Lutscher eingesteckt und das andere Kind, das indigene Kind, wie auch immer, das hat den weitergegeben. Das hat einem anderen Kind den gegeben. Das finde ich so wunderbar eigentlich. Und sowas macht, finde ich, auch Hoffnung, weil wenn das quasi unsere Grundeinstellung ist, die wir halt nur verlernen, dann müsste das eigentlich funktionieren.
Ja, ne? Aber interessant wäre, in dem Kontext einmal nachzuforschen, warum das westlich geprägte Kind den zweiten Schlecker eingesteckt hat.
Ja, weil es genau das vorgelebt bekommt.
Naja, weil man die Kinder schon in sehr jungen Jahren auf das Sparen konditioniert als eine Tugend. Ja? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Nach diesem Motto. Und das macht vielleicht bei Lebensmitteln Sinn, ja? die man irgendwo aufheben soll, damit man im Winter, wenn es keine Ernte gibt, was zu essen hat. Ja? Angeblich ist es schon bei Eichhörnchen so, dass die nur ein Drittel der Nüsse, die sie irgendwo vergraben, dann wieder finden. Nur hat das natürlich einen Sinn, weil dann wachsen halt irgendwelche Bäume
drauf. Ich habe gedacht, Eichhörnchen sind die besten Gärtner. Das Indigene.
Aber bei Geld- und Goldbahn funktioniert das halt nicht.
Schön wäre es ja, der Geldbaum. Jemand schreibt ja, das indigene Kind war einfach noch naiv. Eine Glasmurmel hätte es nicht weitergegeben. Keine Ahnung, ja, puh. Vielleicht nicht. Was sagen Sie, eine Glasmurmel?
Naja, das ist die Frage, was man als Genuss empfindet. Ja, es ist die Frage, was man an der Glasmurmel und am Schlecker als Genuss empfindet. Aber es ist schon so, dass...
Wir verstehen, warum sagt Glasmurmel dann nicht weitergehen wird. Aber okay.
Naja, also die naturbelasteten Völker und auch Menschen, die sich in solchen Kreisen geprägt wurden, die leben halt einfach mehr in den Tag hinein, was in unserer westlichen Kultur ihnen eher teilweise auch moralisch zum Vorwurf gemacht wird. Nicht? Also für die Zukunft finanziell zu sorgen, ist bei uns einfach eine Tugend. Darauf werden Kinder auch schon sehr, sehr junge, in sehr jungen Jahren konditioniert. Und weil wir halt auf Schritt und Tritt mit Geld in Kontakt kommen und das Geld irgendwo liegt und womöglich Zinsen trägt oder sich entwertet durch Inflation etc., scheint das für uns quasi ein künstliches Naturgesetz zu sein, dass wir uns so verhalten müssen. Also man kann Lehrern zum Beispiel oder Eltern, die Kinder so prägen und erziehen, auch gar keinen Vorwurf machen. Die wissen selber nicht besser, nicht? Die sagen, das ist ja die Wirklichkeit, schau raus. Auf den Konten passiert das ja in der Tat, ja, ist ja beobachtbar. Allerdings jetzt, wie wir eben eingangs schon festgestellt haben, passieren auf den Konten und im Geldsystem sehr merkwürdige Dinge und in der nahen Zukunft werden die noch komischer sein, sodass diese alten Regeln eigentlich dann eh keinen Sinn mehr machen und wir dann andere benötigen. Und diese anderen Regeln, die werden wir an der Benutzeroberfläche möglichst geldähnlich noch eine Zeit lang aussehen lassen, aber im Hintergrund die Regeln so adaptieren, dass irgendwie die natürlichen menschlichen Fähigkeiten und auch das Kooperationsgefühl und das Miteinander gelebt werden kann, ohne dass man gleichzeitig einen finanziellen Schaden in Kauf nehmen muss.
Infomoney macht, also was ich vorher sagen wollte, also diese unsichtbare Hand, das haben wir dann irgendwie abgebogen, aber von mir aus Angebot und Nachfrage und so weiter, die regeln dann eben im Prinzip eher auch wieder genau das, was Sie gesagt haben, weil wenn irgendwas knapp ist, so wie Erdöl, wir sehen es gerade, ja, Erdöl wurde knapp, dann haben alle wie die Wahnsinnigen angefangen in die Infrastruktur zu investieren und jetzt ist es halt billig. Also eigentlich ist das ja eigentlich eine Bestätigung für Ihre Theorie irgendwo. Das einzige Problem ist halt jetzt noch, dass Erdöl noch in Geld bewertet wird und nicht in Infomoney, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Oder wie?
Ja, da kommt dann noch etwas dazu. Erdöl ist ja in vielen Bereichen ein bisschen auch die alte Technologie, zumindest im Energiebereich. Ja, wenn man das also verbrennt, egal in welcher Variante, um einen Treibstoff zu haben oder Heizöl oder was auch immer, da gibt es ja heute schon technologisch ganz, ganz andere, überlegenere Möglichkeiten, die reiner sind, die Umwelt weniger belasten und so weiter. Und jetzt haben wir natürlich wieder normalerweise das Problem, dass zum Beispiel eine Erdölförderfirma oder auch eine Raffinerie, was auch immer, also ein klassischer Energieversorger im heutigen System, der mit Erdölprodukten arbeitet, sagen wir mal mit Solarenergie, Windenergie oder etwas noch fantastischeren, eigentlich nichts zu tun haben will. Ja, der will Unternehmen, die solche Produkte haben, auf seinem Markt draußen haben, weil darin sieht er eine Konkurrenz. Und deswegen ist OSPI und sind unsere Branchennetzwerke der Kooperation so unglaublich wichtig, denn dort unterscheiden wir nicht mehr einzelne Unternehmer, die verschiedene Produkte am selben Markt bewerben, sondern alle arbeiten mit im Bereich zum Beispiel der Energieversorgung. Und in der Energieversorgung ist jede Idee, jede neue Innovation, die kommt, automatisch für alle einsehbar. Da arbeiten alle daran mit. Und wenn wir jetzt Renditen oder Amortisationsdauern für eine neue Technologie errechnen, dann tun wir das so, dass wir automatisch die Rückbaukosten für die alte Technologie, die vielleicht die Umwelt belastet hat, ja, oder arbeitsaufwendig war oder andere Nachteile hatte, mit einkalkulieren. Denn dadurch finanziert immer die neueste, beste Technologie die Entsorgungskosten für die ältere Technologie und gleichzeitig werden aber dann die Profite aus der neuen Technologie auch mit denen, die in der alten Technologie gearbeitet haben, geteilt. Ja, und damit gibt es keinen Grund mehr, warum irgendein Unternehmen, das Produkt A hat, gegen ein neues, vielleicht besseres Produkt B sich einsetzen sollte.
Naja. Ja, also was ich da jetzt auch vor allem heraushöre, ist, Sie glauben also auch, dass diese neuen Technologien vor allem in der Energieerzeugung deshalb nicht eingeführt werden, weil dieses alte System diese Trägheit hat aufgrund auch des monetären Systems.
Und ich glaube noch etwas ganz anderes. Ich glaube, dass in der Tat die Steigerung der Produktionsmengen von Öl beispielsweise, ja, und damit der drastische Preisverfall, wie wir ihn erlebt haben, vorsätzlich aus dem Grund bewirkt wurde, damit die neueren Technologien im Vergleich dazu relativ unwirtschaftlich sein sollen. Ja? Denn eine neue Technologie, die vielleicht Vorlaufkosten hat, der Investition, bis sie sich trägt, ja, die kalkuliert man ja immer im Vergleich als Referenzwert bei Renditen und bei Amortisationsdauern, beispielsweise zum Ölpreis. Ja, nehmen wir also eine Technologie, die man als Substitut für Treibstoffe, die aus Öl gewonnen werden, einsetzen kann, dann ist ja die umso rentabler, je teuer die Konkurrenztechnologie wird. Und wenn ich die Konkurrenztechnologie, also das alte Öl, jetzt beliebig verbillige, dann kann ich natürlich dadurch möglichst lange den technologisch eigentlich überlegenen Mitbewerb, ja, aus dem Markt drängen.
Interessanter Gedanke.
So wird's gemacht.
Man könnte natürlich auch sagen, dieser Preisverfall beim Öl dient vielleicht dazu, dass man so quasi die Abhängigkeit des Geldsystems vom Öl schon langsam zurückbaut, um dann diese Technologien einzuführen. Das wäre jetzt die positive Verschwörungstheorie. Was halten Sie von der?
Also von Verschwörungstheorie halte ich im Prinzip überhaupt sehr wenig. Nicht? Also es ist klar,
also, es gibt Verschwörungen und es gibt Theorien über Verschwörungen.
Nein, so ich sehe es anders. Ich würde sagen, es gibt Verschwörungen und das ist dann Verschwörungspraxis. Und da braucht man dann keine Theorien drüber, sondern das lässt sich dann anhand bestimmter Fakten einfach nachweisen, ja, dass es Absprachen gegeben hat.
Und ich sehe das nicht neutral.
Ich sehe eine Verschwörung und nicht unbedingt als etwas Negatives.
Puh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich schon.
Na doch. Denn diese Menschen sind ja in einem bestimmten System konditioniert und geprägt. Und wenn die jetzt zum Beispiel einen Preis manipulieren, nach oben oder nach unten, dann haben sie ja in der Tat das Gefühl, etwas Richtiges getan zu haben. Und das ist vielleicht überhaupt der entscheidende Punkt, den die Menschen heute zu wenig zu berücksichtigen. Was ich als richtig oder falsch beurteile, ja, das hängt ja immer von meinen Wertprämissen ab, von denen ich ausgehe bei dieser Bewertung. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel als Vorstand von BP oder was auch immer sein halbes Leben lang erlebt hat, dass er sagt, wenn du den Aktionärsgewinn erhöhst, dann bist du toll, weil du schaffst damit auch Arbeitsplätze, du zahlst Steuern, ja, und es ist dann für alle gut, nicht Trickle-Down-Effekt, nicht, oder solche Dinge. Wenn die Menschen an sowas wirklich glauben, dann haben sie auch in Wirklichkeit keine Motivation, sich anders zu verhalten.
Ja, gut, aber ich meine, eine Verschwörung, das Wesen einer Verschwörung ist ja, dass sie im Geheimen passiert. Und die Frage ist, wenn das was Positives ist, dann halte ich es ja, warum mache ich es dann im Geheimen? Also deshalb bin ich da jetzt ein bisschen...
Wir haben, und das ist ja der Punkt, in unserer heutigen Gesellschaft, deswegen auch das Infomani, wir haben in unserer heutigen Gesellschaft die Unart, ja, oder die Eigentümlichkeit des Verhaltens, dass wir mit Informationen und Wissen ähnlich umgehen wie mit Goldstücken. Wir halten sie zurück.
Ja, das ist ein Problem.
Allen Menschen weiterzugeben.
Ja, aber das sind ja Verschwörungen, wo man bestimmte
Informationen... Das sind jetzt weniger Verschwörungen, sondern das ist das gleiche Angebots- und Nachfrageverknappungsverhalten, das ich am Markt mit Goldstücken oder mit Öl auch habe. Ich muss etwas patentieren, um es entweder zum höchsten Preis zu verkaufen oder es überhaupt in die Schublade zu stecken, damit es mein eigenes Produkt nicht mehr bedroht. Ja. Und das ist natürlich aus der Informationssicht grundfalsch, denn wenn wir dieses Wissen an alle weitergeben würden, dann würde der Reichtum für alle steigen, gleichzeitig in einer Win-Win-Situation. Aber die Win-Win-Situation kann ich so lange nicht wahrnehmen, solange ich mich geistig in einem Nullsummenspiel bewege. Und Tauschgeld, das wir im Kreislauf weitergeben, ist ein solches Nullsummenspiel. Wenn wir jetzt ein Informationsgeld schaffen, wo der Leistende immer bezahlt wird und die Geldvernichtung, ja, in der Konsumsituation auf eine ganz andere Art und Weise passiert, mit einer anderen Spielregel als die Entlohnung der Leistenden, dann haben wir hier keinen Geldumlauf, dann haben wir kein Tauschgeld mehr, ja, und damit haben wir für alle klar ersichtlich ein Plussummenspiel und kein Nullsummenspiel mehr. Und dann werden sich auch das Informationsverhalten ändern. Dann wird Information allen zur Verfügung gestellt, weil die Folge wird sein, dass wir immer weniger Geld vernichten und immer mehr Geld erzeugen, also schöpfen werden. Am Ende des Tages werden wir alle Multimillionäre oder vielleicht Billionäre sein. Ja. Wir werden aber keine Gelegenheit mehr haben, das Geld für Güter und Dienstleistungen auszugeben, weil wir dort den kompletten Bedarf decken und dann in der Vollversorgung sind. Und dann können wir auch guten Gewissens das Geldspiel beenden.
Ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist mir interessant, ein lustiger Gedanke gekommen, diese ganze Informationstechnologie ist ja im Prinzip von den Geheimdiensten vorangetrieben worden oder hat sich überhaupt aus denen entwickelt. Und die hat sich jetzt an einem Punkt entwickelt, sodass sie jetzt dieses ganze Geldsystem steuert, ne?
Und das ist richtig, ja.
Und so ist also dieses Zurückhalten von Informationen und unser Geldsystem eigentlich tatsächlich sehr drastisch verwoben. Und ich bin ja völlig bei Ihnen. Also diese Geheimniskrämerei, die bringt uns noch um.
Ja, man muss da schon auch unterscheiden. Es gibt natürlich Dinge, die jetzt in die Öffentlichkeit kommen sollten. Vor allem das, was das Verhalten der Menschen ja, so beeinflusst, dass sie eben nicht in Panik geraten, dass sie friedlich sind, dass sie kooperieren, dass sie vor allem eben keine negativen Verschwörungstheorien sich zusammenbauen, um mit irgendwelchen Schuldigen, egal wo, zu suchen. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Informationen, die ich sinnvollerweise jetzt auch noch nicht in die Öffentlichkeit geben würde, wie bestimmte Technologien, über die wir zwar schon verfügen, die aber solange noch Feinddenken und Kriegsszenarien geistig für möglich gehalten werden, einfach nicht in die Öffentlichkeit bringen kann. Ja.
Jetzt interessiert es mich, was sprechen Sie da an, welche Technologie?
Naja, das können Sie gerne googeln. Ja, und jetzt sind wir eigentlich wieder in dem Bereich, wo Sie gesagt haben, da wollen wir eigentlich heute.
Ja, jetzt sprechen. Sind wir aber dort.
Jetzt sind wir genau dort gelandet. ja, es hat einen Herrn gegeben, der war Direktor der Lockheed Skunk Works. Das waren die Forschungslaboratorien von Lockheed, die sich mit militärischer Technologie beschäftigt haben. Und dieser Herr hat lustigerweise genau an meinem 33. Geburtstag, am 23. März 1993, einen Vortrag gehalten an einer amerikanischen Universität bei einem Alumni-Treffen, einer Gruppe von Ingenieuren, und hat ihnen zum damaligen Stand 1993 folgende Aussage getätigt, die man immer wieder auch heute noch im Internet findet: We have the technology to bring ET home.
To take ET, ja, ich kenne diese, wer war das, ja. Schnell, war das nicht der, hieß der?
Ben Rich.
Name. Aha. Ja, ich kenne diese also. Rich. Okay, das habe ich mir gedacht.
Und er hat dann hinzugefügt, er meint nicht die interstellare, er meint die intergalaktische Raumfahrt.
Ich habe mir das gedacht, ich habe da letztens immer wieder ganz, es gibt ja auch den M-Drive zum Beispiel, der da entwickelt wird, der irgendwo in diese Richtung geht, und es gibt offenbar ganz viele Entwicklungen, zumindest wird es behauptet, wo offenbar eine angebliche Manipulation der Raumzeit dann Objekte auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können und dann eben irgendwie aus unserer Raumzeit auch verschwinden und so weiter. Also diese Dinge. Und ja, das verstehe ich, dass Sie sagen, dass das, dass wir da noch ein bisschen brauchen, denn mit so einer Technologie, ein Objekt, das so angetrieben würde auch durch Wände und auch alles durchgehen, weil es ja gar nicht mehr in der Raumzeit ist. Und da muss man sich nur vorstellen, man nimmt eine Atombombe, setzt das auf so ein Ding drauf, und dann kann man das in Nullzeit, also praktisch in Nullzeit, glaube ich, an jedem beliebigen Ort, nicht nur auf der Erde, sondern überhaupt beliebig, und sollte es Außerirdische geben, dann müssen sie die Warm anziehen, bringen und detonieren. Das ist jetzt ein ganz primitive Szenario, das ich da spinne, aber meinen Sie das?
Ja.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Also wenn es das wirklich gibt, dann gute Nacht. Da müssen wir, glaube ich, wirklich noch wachsen. Und das Interessante ist aber, da gibt es also Leute,
die... Wir müssen nur die Spielregeln des Materialismus überwinden, die geistigen Spielregeln, und in eine Informationsgesellschaft entwickeln. Und dann einfach wahrnehmen, dass Knappheit ja nur eine subjektive Sichtweise ist.
Also auf
die man natürlich andere konditionieren kann, die aber nicht objektiv existiert.
Also den Handel beenden, somit auch den Krieg, und
richtig,
dann
auf Kooperation umsteigen. Ganz einfach.
Ja.
Also wir haben dann kein Tauschmittel, sondern ein Kooperationsmittel mit Infomoney.
Ja, und zum Ende unseres Gesprächs heute, also vielleicht kommt noch irgendeine Frage über Skype rein, aber ansonsten das, was mich wirklich eigentlich interessiert, ist, also ich finde Ihren Ansatz und auch viele andere Ansätze, und ich hatte da schon einige zu Gast, die also meistens alternative Währungssysteme und über diese Währungssysteme dann quasi einen neuen Gesellschaftsvertrag, Sie sprechen da auch drüber, Geld richtig, als Gesellschaftsvertrag richtig. Und so weiter, und das, ja, das leuchtet mir alles völlig ein. Und das ist für uns da alle ganz wunderbar, aber dann sind wir jetzt wieder bei den Billiardären oder auch Billionären, die, sagen wir mal so, was könnte jemanden, der jetzt also tatsächlich diese Konzentration an Macht hat, und da geht es ja nicht darum, dass er jetzt ganz viel Geld hat, aber was macht er denn damit? Ja? Mhm. Was macht er damit? Na, er übt Macht aus und steuert, kontrolliert und jetzt, es gibt da ja auch immer wieder diese Schätzungen, wo jetzt, inzwischen sind es nur mehr 65 Menschen, glaube ich, ob die jetzt real sind oder fiktiv, weiß ich jetzt gar nicht, die, glaube ich, mehr besitzen als die ärmere Hälfte der Menschheit. Ja. Und diese Menge an Menschen schrumpft immer mehr zusammen. Mhm. Das heißt, und das ist letztendlich eine Riesenmachtkonzentration. Und da sprechen wir eben jetzt gar nicht von Leuten wie Bill Gates, sondern wir reden da wirklich von den schweren Jungs. Und wie kann man die dazu, oder was könnte die davon überzeugen? Weil da bin ich also wirklich ratlos.
Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Die gesellschaftliche Kluft zwischen den Milliardären und den Millionären ist vielleicht sogar noch schlimmer als zwischen Millionären und dem Mittelstand.
Ja, ja.
Das ist mal der eine Punkt.
Ja, das stimmt, glaube ich. Ja.
So, jetzt stehen natürlich immer weniger, aber dafür immer reichere Milliardäre einer immer größeren Zahl, aber bei weitem nicht so reichen Zahl an Millionären gegenüber. Diese Entwicklung muss man sich immer vor Augen
Wird die wirklich immer größer, die Zahl der Millionäre? Schrumpft die nicht auch
doch,
langsam?
Nein, wenn sie sich so im dreistelligen Millionenbereich bewegen, dann können sie gar nicht mehr verhindern, dass das Geld mehr wird. Ja. Ab dreistelligen Millionenbeträgen läuft das von alleine. Da können sie auch nicht mehr wirklich nennenswert was verlieren. Da sind sie auf der Siegerstraße und können das gar nicht mehr wirklich aufhalten. Ja. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Diese Milliardäre, wie soll ich das sagen, fühlen ihre Macht aufgrund dieser Geldbeträge, was sie bewegen können, aber vor allem auch ihre Beteiligungen an Konzernen, damit Einfluss auf Regierungen und so weiter und so weiter. Jetzt wird natürlich die Möglichkeit, was sie damit tun können, mit dem steigenden Wert ihrer Konten in Wirklichkeit, und das ist das Erstaunliche, immer geringer und nicht größer. Aha. Weil man kennt sich ja. Das ganze Spiel macht ja in Wirklichkeit nur Sinn, wenn man auch da hinter den Kulissen anonym ist. Aber in dem Moment, wo man schon erkennen kann, ja, wer ist dort mein Gegner und wer ist da drin, und es sind dann am Schluss vielleicht nur noch 3 oder 4 oder 5, ja, die sich gegenüber sitzen, dann werden die sagen, und wieso macht das jetzt noch einen Sinn, wenn wir uns eh schon alle kennen, wenn wir jetzt nur noch gegeneinander spielen?
Aber
gegen einen anderen zu spielen, ist dann aufregend, wenn man den noch nicht genau kennt und ihn über die Strategie, ja, und über Sieg und Niederlage abtastet und kennenlernen will. Aber in dem Moment, wo sich die am Schluss dann alle kennen und sagen, ich weiß eh schon, gegen wen ich spiele, und ich weiß sogar schon, was für Züge die machen, macht das Spiel einfach keinen Spaß mehr.
Naja, aber kann man das jemals wissen? Ne? Dann denkt sich irgendwer was Neues
aus. Wir sind mittlerweile an einer Entwicklung, wo die das auch über ihre Dienste, ja, oder sich informieren lassen und so ganz genau wissen. Ja, die wissen, welche wenigen da im Hintergrund die Fäden ziehen, das wird immer transparenter und versuchen natürlich
also die
zu verhindern,
dass
das womöglich in die Öffentlichkeit kommt. Ne?
Bitte?
Die Milliardäre.
Genau. Okay.
Ja.
Ja, die sind ja sowieso in der Öffentlichkeit, die Milliardäre, ne?
Also, nein, nicht unbedingt.
Ah, auch nicht. Okay, ja, natürlich. was weiß ich, sicher
ist. Es hängt davon ab, wie sie das geworden sind. Wenn sie durch Erbschaft wurden, dann schon, nicht? Aber wenn sie es auf andere Art wurden, dann können sie das nach Möglichkeit auch noch ein bisschen verhindern.
Ja, wenn sie zum Beispiel durch
Drogen... Also der Erbadel, nicht? Oder die großen Familien, die das also historisch wurden, ja? Die sind natürlich bekannt und die haben damit natürlich auch ein bisschen ihre liebe Not, weil sie dann eben in der Öffentlichkeit stehen und aufpassen müssen, was sie sagen, wie sie sich verhalten etc. Ist dann nicht so angenehm und kann dann teilweise schlimmer sein, als man wäre nur ein Zehntel so reich, aber dafür unbekannt, nicht? Und anonym.
Ja gut, aber...
Und das ist vielleicht auch, ja, das ist vielleicht auch der Punkt, den man ihnen als Anreiz empfehlen könnte, nicht? Die es geschafft haben, bis jetzt anonym zu bleiben, die können es dann in Zukunft auch bleiben, ja, informelles System, das braucht in Wirklichkeit keiner wissen, ja, wer wie viel Geld hat, weil da geht es im Infomoney nur noch um den Lebensstandard und ums gute Leben. Aber nicht darum, dass man Regierungen kauft oder Armeen ausrüstet, nicht, oder irgendjemanden besticht, ja, oder Gesetze, Lobbys zum Schreiben von Gesetzen anstellt. Das braucht es dann alles nicht mehr.
Nein, das geht dann nicht, weil das ist was anderes.
Das geht dann nicht, das ist was anderes. Das geht nicht, weil die Bevölkerung selber macht. Die Bevölkerung ist dann selbstverwaltet. Das sind kleine, selbstverwaltete Gemeinschaften. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann zum Beispiel auch Dörfer geben wird oder Wohngemeinschaften, wo vielleicht die Millionäre sich zusammenfinden. Ne? Und wenn die miteinander gut können und befreundet sind, dann haben die halt einen anderen Lebensstandard als ein paar Dörfer weiter. Aber mit geeigneter Technologie werden die dann Schritt für Schritt aufholen und sich vernetzen. Und das wird dann sehr friedlich passieren. Und weil kein Tausch und kein Handel mehr betrieben wird, wird man auch nicht so leicht in den Konflikt kommen.
Puh, ja, also weiter weg. Aber jetzt noch einmal, das habe ich noch nicht verstanden. Die Milliardäre, jedenfalls die Reichen dieser Welt, die halt eben die Strippen irgendwo in der Hand haben und zumindest einen großen Informationsvorsprung eigentlich haben. Darum geht es ja dann vor allem auch. Ne? Also den sie sich dann eben erwirtschaftet haben und mit dem sie dann eben diese Kontrolle auch behalten können. Weil ich finde es ja völlig faszinierend, wie sich die überhaupt da im Sattel halten, weil das muss ja ein unglaublicher Konkurrenzdruck sein. Aber was ich noch nicht
ganz... Nein, ich glaube, es gibt schon auch viele, die das vielleicht schaffen könnten, ja, in diesen Kreis aufzusteigen, die aber wahrscheinlich gar keine Motivation haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass das auch für die mittlerweile immer unangenehmer und stressiger wird.
Gut, aber jetzt, ich habe noch nicht ganz verstanden, die sitzen sich jetzt also gegenüber und sie sagen, die werden aufhören damit, weil es ihnen langweilig wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es fehlt der Anreiz, wenn man die Gegenspieler immer besser kennt, ja, weil ja nur ein überraschender Schachzug zum Beispiel Sinn macht. Stellen Sie vor, Sie haben einen guten Freund, gegen den Sie immer Schach spielen und Sie kennen mittlerweile bis zum 12. Zug schon alle Eröffnungen. Ja, dann ist es irgendwie langweilig, nicht? Dann würde man sagen, dann lass doch mal was anderes einfallen oder ich spiele mit einem anderen Partner, den ich noch nicht so gut kenne.
Hm? Ja, aber dann holt man sich halt irgendjemanden ins Boot, der mit neuen Ideen daherkommt.
Naja, aber neue Ideen für ein destruktives Nullsummenspiel, ja, sind ja auch nur begrenzt. Ich kann also immer nur den anderen erpressen, ich kann was verknappen, ich kann was zerstören, ich kann Geiseln nehmen, ja, das ist alles schon da gewesen, ne? Das ist nichts Neues mehr. Aber in der Konstruktion, also etwas Neues zu erfinden, neue Technologien, neue Gesundheitsmethoden, Lebensspannen zu verlängern, andere Planeten zu besuchen, vielleicht auch mit bestimmten außerirdischen intelligenten Zivilisationen Kontakt aufnehmen, die uns jetzt definitiv meiden aufgrund unseres militärischen Verhaltens etc., also ich glaube, dass das auch für die viel, viel reizvoller ist, als da im Hintergrund auf so einer langweiligen, versklavten Erdkugel da Strippen zu ziehen.
Ja, aber wer sagt denn, dass die das nicht schon längst machen?
Ja, aber dann ist es ein Problem, dass sie hier auf ihrem Heimatplaneten diesen Komfort und diesen Luxus eben nicht haben.
Welchen Luxus?
Das könnten sie aber. Naja, den man eben auf anderen Welten hat, wo kein Tauschhandel und Krieg betrieben wird.
Ja, na schon, aber wissen Sie, dass denen langweilig wird, weil die können ja genau das machen. Die können ja in Technologien, in irgendwelchen Hochsicherheitstrakten von Firmen
oder Sie sagen es gerade richtig, in Hochsicherheitstrakten, ja, nicht unterirdisch, so versteckt.
Ja, irgendwo. Vielleicht gefällt ihnen das.
Also, naja, vielleicht gefällt ihnen das, aber jetzt müssen Sie sich eines überlegen, die wirklich noch höher entwickelten außerirdischen Rassen, glauben Sie, dass die ihr Interesse haben, mit denen in Kontakt zu treten?
Ja, aber gut, ja, dann halt nicht.
Ne? Genau, das heißt, die bleiben auf einer technologischen Zwischenstufe hängen, wo sie sagen, wir haben jetzt zwar etwas, was weit, weit über das hinaus ist, was im sogenannten Markt öffentlich bei uns verfügbar ist, aber das, was jetzt noch besser wäre, haben wir auch nicht und die geben uns das auch nicht. Die geben uns das nicht, weil wir hier auf unserem Planeten in der falschen Entwicklungsstufe sind. Wirklich interessant für die nächste und die übernächste Stufe wird es erst, wenn sie die Entwicklung hier wieder einen Schritt weiterbringen oder mehrere Schritte. Dann kriegen sie vielleicht auch neue Technologien, die sie noch mehr begeistern. Das ist ganz klar.
Ja, aber vielleicht brauchen die gar nicht irgendwelche Technologien von irgendwelchen Aliens, die jetzt existieren mögen oder nicht, sondern die entwickeln die ja selber weiter.
Also ist doch sehr die Frage, ob das mit so einem geistigen Modell von Macht und Tausch und Manipulation möglich ist. Denn was man an der Wahrheit wahrnehmen kann, ist eine Frage der individuellen Bewusstseinsstufe. Hm. Solange man andere manipulieren oder versklaven will, ja, und in die Fremdstellung hineinführt, sieht man nicht die Möglichkeiten der Wirklichkeit, die sich dahinter verbergen.
Das passiert jetzt natürlich auf der Annahme, dass diese Leute, die also jetzt wirklich, wie viele das auch immer sind und was auch immer, dass also die tatsächlich diese völlig egoistischen Gründe haben. Das muss aber auch nicht sein. Was, wenn die eigentlich der Meinung sind, dass es anders gar nicht funktionieren würde und verstehen Sie, was ich meine? Also man unterstellt,
weil die Menschheit noch nicht reif genug ist.
Weil die Menschheit noch nicht reif genug ist. Also man unterstellt dieser Elite immer komplett egoistische und Motive. Das ist auch völlig nachvollziehbar, wenn man sich einmal nur die Nachrichten anschaut. Ja. Weil so wie es dazugeht, also irgendwas läuft da schon komplett schief. Aber ja, also
ich unterstelle eigentlich gar nichts. Ich spiele nur geistig Szenarien, nicht für verschiedene Fälle. Aber ich bin ganz bei Ihnen, nicht? Man kann sich auch vorstellen, dass bestimmte Gruppen, Steuerungsgruppen,
die
vielleicht
sind.
nicht einmal aus dem Kreis jetzt der Superreichen, der Milliardäre oder Billionäre kommen, sondern wieder ganz woanders, dass die gezielt die menschliche Entwicklung so lenken, dass sie sagen, bestimmte Dinge erfährt die Menschheit oder eine größere Anzahl an Menschen erst dann, wenn sie eine bestimmte Entwicklungsstufe hinter sich gebracht haben. Das halte ich für durchaus möglich, dass es so etwas gibt.
Ja, das heißt aber, dass man dann quasi die überzeugen müsste, dass wenn sich dann das ändern soll, dann müssten die davon überzeugt sein, dass wir jetzt so weit sind. Und das ist halt die Frage, wie man das wieder bewerkstelligen möchte.
Naja, ich würde sagen, indem wir eindeutige Signale setzen, nicht? Also wenn wir zum Beispiel aufhören, Kriege zu führen, wenn wir aufhören, ein verzinstes Schuldgeld und ein Verknappungssystem einzusetzen, wenn wir aufhören, Regierungen vorzutäuschen, um Menschen Vorschriften zu machen und die einzelnen Individuen, also die Menschen selbst in ihr Leben die Verantwortung wieder aufnehmen für das, was sie tun, für ihre Gesundheit, ihre Bildung, sich gegenseitig unterstützen, ja, für die Natur, für das Leben rundherum. Also wenn wir uns so verhalten, und zwar nicht nur als einzelne Individuen oder kleine Gruppen, sondern als größere Gemeinschaften, dann würde das, könnte ich mir vorstellen, schon einen ziemlichen Eindruck machen.
Ja. Und dann glauben Sie aber auch, dass also, das ist ja durchaus positiv, dass also diese Eliten auch die Dialogfähigkeit und die Einsicht hätten, um mit uns dann...
Das ist die Frage, welche Eliten man jetzt meint, aber die geistigen Eliten ganz sicher. Ja.
Und die Geldeliten?
Bei den Geldeliten bestimmte Gruppen, Teile davon. Ich hänge davon ab, wie weit die dann eben wieder geistig entwickelt sind. Das ist ja der wesentliche Aspekt. Und es ist ja auch die Frage, ob, sagen wir mal, die Machteliten im Sinne von Geld, Politik und Einfluss und die Geistigen im Sinne von Wissen, ja, und Erfahrung, ob das wirklich dieselben Menschen, dieselben Personen sind. Ja, oder ob das zu stark auseinander liegt. Ja, und ob diese zwei Gruppen, wenn es sie in dieser Form gibt, überhaupt miteinander kommunizieren und in welcher Art und Weise sie das tun.
Ich frage mich aber, wie jemand seine elitäre Position halten möchte, wenn er rein nur auf Gier basiert und nicht euch auch auf einer gewissen spirituellen Entwicklung und einem gewissen Wissen und so weiter. Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube schon, dass sich diese Gruppen überschneiden, zumindest sehr stark.
Naja, Spiritualität hat ja verschiedene Seiten. Nicht? Man kann sich ja mit bestimmten, sagen wir mal, Ritualen über Wasser halten, die man dann der Spiritualität zuschreibt, die aber mit der wirklichen Spiritualität gar nichts zu tun haben.
Oder die, man nennt es dann schwarze Magie oder irgend sowas.
Nein, also, das ist schon sehr wertend, nicht? Aber ja. Es gibt halt verschiedene Gruppierungen und Gruppen, wenn man da ins Internet reingeht, findet man sie eh, ja. Wo man sagt, okay, ja, das ist nicht wirklich Spiritualität, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die da dabei sind, das so empfinden, dass sie sagen, ich bin spirituell, weil ich dies vielleicht so mache. Ne?
Ja, ist mir jetzt so unkonkret, weiß nicht genau, was sie meinen, aber das heißt,
ja, geistige,
es ist eine eher oberflächliche...
Wenn man zum Beispiel kritiklos irgendeinem Guru folgt,
ja.
Egal von wo, und sich da jetzt irgendwelchen Sekten anschließt und sagt, das ist immer toll, weil da gibt es ein Buch und da gibt es jemanden, der das predigt und damit hake ich die Spiritualität für mich ab. Ja? Dann ist es natürlich keine wirkliche Spiritualität, weil man sich im Innersten nicht damit auseinandersetzt und das auch gar nicht hinterfragt und nicht mit seinem eigenen Leben in Verbindung bringt. Die Spiritualität ist für mich immer eine gelebte Spiritualität und das bedeutet auch einen gewissen Wandel. Das kann man nicht als Konzept einfach festschreiben und ein Leben lang wie ein Buch mit sich herumtragen.
Gut, abschließend, Ihre Prognose. Also, wie gesagt, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, wie Sie sich diesen Übergang vorstellen und wie das vielleicht passieren könnte. Ja. Aber ob so ist, das bleibt abzuwarten. Aber
natürlich.
Was, klar, also, aber wie sehen Sie da jetzt die nächsten, sagen wir bis 2020, das ist ja schon wieder so super.
Ja, da gibt es viele Bewegungen.
Ja, ja, 2020 ist ja wieder sowas, also Horizon 2020 zum Beispiel von der EU. Und so, also ganz oft kommt 2020. Also sagen wir, wie wird die Welt in 2020 Ihrer Meinung nach aussehen? Nicht wie sollte sie aussehen, sondern wirklich eine Prognose.
Naja, also ich glaube, dass die im Bereich Ökonomie, Politik und Gesellschaftssystem wesentlich bunter sein wird als heute.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele regionale, experimentelle Gemeinschaften geben wird, die teilweise auch schon Technologie einsetzen, von denen heute die Physiklehrer in den Schulen behaupten, dass sie nicht funktionieren könnten. Und dass die auch in der Gemeinschaft selber wahrscheinlich nach relativ unterschiedlichen Regeln leben werden. Da wird es welche geben, die vielleicht gar kein Geld verwenden, so Ubuntu-mäßig, dann welche mit Vollgeld-Varianten oder mit Infomoney. Ja. Das wird es verschiedenste Möglichkeiten geben, aber, und auch das glaube ich vorhersehen zu können, die werden in einem friedlichen, kooperativen Gesamtaustausch zueinander stehen. Das heißt, die werden begriffen haben, dass es bei diesen Tauschsymbolen, ja, um das einmal konkret so zu beschreiben, nur um Symbole geht eben, ja, und dass man über diese Symbole miteinander einfach kommunizieren kann und dass man nichts davon hat, wenn man die anderen einfach wegnimmt. Ja, weil in der Informationswelt, dann ist das eine Kopie, da brauche ich nichts wegnehmen und das, da ist also Knappheit kein Wert mehr. Und ich glaube, dieser Ansatz wird sich mittelfristig durchsetzen, dass Knappheit kein Wert sein kann und dass die kooperative Gestaltung von Gesellschaft, Technologie und Umwelt einfach ein sehr, sehr schönes, positives Lebensgefühl erzeugt. Und ich glaube, das, dieses positive, kooperative, naturverbundene Lebensgefühl, das ist, glaube ich, das, was sich die Menschen, wenn sie es einmal gefühlt haben in ihrem persönlichen Leben, nicht mehr werden nehmen lassen. Ja? Die Liebe zur persönlichen Freiheit in Kooperation mit Natur und allem Leben wird bei den Menschen so tief verankert sein, schon 2020, dass man sie nicht mehr gegeneinander ausspielen und nicht mehr in Kriege wegschicken können. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir das bis 2020 haben.
Wie wichtig werden die Euro-, Dollar- und Pfund-Symbole sein im Jahr 2020?
Ich glaube, die werden 2020 nur noch einen Museumswert haben, ja, einen Geschichtsunterricht. Und man wird verstehen, dass diese Symbole relativ willkürlich sind und austauschbar und dass die vielleicht ein Kürzel sind für eine bestimmte Gemeinschaft oder eine Region, aber dass da gar nicht die Frage ist, ist das eine mehr wert als das andere und schwankt dieser Wert im Vergleich zu etwas anderem. Also diese Idee wird dann niemand mehr haben, sondern man wird das so ähnlich wie ein Logo am Leiberl tragen und sagen, ja, ich kaufe mir Nike-Schuhe oder ich bin ein Fan von einer Fernsehshow. Ne? Also als Identifikationsmerkmal wird man es vielleicht verwenden. Aber nicht mehr so, dass man sagt, das eine Symbol ist jetzt stärker oder mächtiger als ein anderes.
Das heißt, es wird diese Währungen noch geben, darauf möchte ich hinaus.
Es wird verschiedene Regeln geben. Ja, es wird tauschähnliche und nicht tauschähnliche Kooperationsregeln geben, die in einem fließenden Austausch sind. Es wird auch Menschen geben, die bei Mehrfachmitgliedschaften dabei sein. Also sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich. Aber ich glaube, dass sich bis dahin schon der Kooperationsgedanke, also wir unterstützen uns gegenseitig, weil dann mehr rauskommt, als wenn wir gegeneinander arbeiten, dass sich der schon ziemlich stark in diesen Gemeinschaften durchgesetzt haben wird. Und ich glaube, dass wir auch unsere Regierungen und unsere Großindustrie und also die Eliten sozusagen bis dahin schon einigermaßen davon überzeugt haben werden, dass das auch für sie eine viel, viel schönere und angenehmere Welt sein wird, weil sie einfach ihre ganzen Leibwächter, Bodyguards, Sicherheitssysteme und so nicht mehr in der Form benötigen werden.
Ja, das wäre wunderbar.
Ja, das ist unser erklärtes Ziel.
Ja, ja.
Auf diese Reise haben wir uns aufgemacht, genau.
Wird es da in der Zwischenzeit diesen großen Crash 2.0 geben, von dem wir alle jetzt dann doch immer lauter zu reden anfangen und naja, so.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das heute noch gestellt haben. Wenn Sie googeln, dann schauen Sie einmal, geben Sie mal ein, Dollar Collapse, 19. Februar 2016, weil nämlich genau für das heutige Datum ist das wahre Schmidt-Datum.
Ich habe mir gedacht, das ist ja lustig, dass wir genau heute das machen. Aber es ist nicht wirklich passiert heute, genau. Oder?
Es ist, scheinbar ist das alles noch nicht passiert. Gut, vielleicht erfahren wir es erst morgen in der Früh. Ja. Ja. Man darf nicht vergessen, in Amerika, da gibt es ja auch eine Zeitverschiebung. Nicht? Da haben wir noch ein paar Stunden Zeit. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass das nicht passiert. Und wir haben auch den 21.12.2012 überlebt.
Ja, naja,
und andere magische Daten. Ja. Und ich halte also von solchen Prognosen auf ein bestimmtes Datum hin eigentlich gar nichts.
Also wir bringen heute quasi den Beweis, dass dieser große Crash, wo es dann nur mehr staubt, den glauben Sie, wird es nicht geben. Das wäre ja auch sehr unangenehm. Ne?
Nein, den wird es nicht geben, weil die Alternativen, wie wir ohne Crash das System wieder flott machen. Also was wir in Wirklichkeit machen können, und das passiert ja teilweise auch im Hintergrund schon, wir können einen Marshallplan auch ohne Krieg durchziehen. Es macht also eigentlich keinen Sinn,
wir können schon, aber wollen wir die Bevölkerung
das einfach alles kaputt zu machen, nur dann, um wieder zu sagen, naja, jetzt bauen wir alles neu auf, dann gibt es wieder Wirtschaftswachstum. Wir können dieses Wachstum auch anders erzeugen.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Also Kooperation ist da sicher ein großes Stichwort.
Ja, definitiv.
Gut, das heißt ein langsames Sich-Verändern hin zu einer doch sehr, sehr anderen Welt, einer Welt, die völlig anders ausschaut als heute, das sehen Sie in den nächsten Jahren kommen. Nicht diesen Riesencrash, die Smita oder wie auch immer sie heißt, die ja heute passieren soll. Wir werden sehen. Ich schaue dann gleich einmal, wie sich der Goldkurs entwickelt hat während unserer Zeitung.
Bevor ich ins Bett gehe, schaue ich mir das andere an. Ja?
Schauen wir uns das an. Allein schon das, also die Panik, die dann manche Menschen haben, die das dann, also self-fulfilling prophecies gibt es ja dann auch. Ne? Also das hat sicher auch das.
Ja, sicher. Genau.
Aber lustig, dass ich das da jetzt anbringe, weil das, ich habe das irgendwo gesehen, ich habe mir gedacht, genau am Tag, wo ich mit dem Hörmann Sendung hat, geht wieder mal die Welt unter, ist ja wirklich interessant.
Richtig, aber das habe ich auch sehr witzig gefunden.
Im Essen inzwischen überhaupt keine Bedeutung mehr, so muss ich sagen, aber ja.
Völlig richtig.
Wer weiß, vielleicht irren wir uns, dann schauen wir schön blöd. Aber gut.
Aber dann schauen wir wenigstens beide schön blöd.
Ja. Ihr neues Buch jetzt und dann ist Schluss, Geld oder Leben, wann kommt's raus und um was geht's?
Das habe ich mir noch ein bisschen Zeit gelassen, und zwar, weil ich da jetzt noch einige Kapitel dazu schreibe. Denn wenn ich schon da hineinschreibe, dass Wirtschafts- und Rechtswissenschaften keine Wissenschaften sind und weil sie ja normativ arbeiten und nicht empirisch, und es geht nicht um Erkenntnis, sondern es geht um ein Machtinstrument. Und wir brauchen daher eine systemische Gesellschaftswissenschaft, die quasi die rechtliche und die monetäre Komponente vereint, damit das also immer auch wieder vernünftig zusammenpasst und nicht gegeneinander ausgespielt wird. Geld gegen Gesetze beispielsweise oder Gesetze gegen Geld, beides gibt es ja in unserem heutigen System. Dann muss man auch den Weg konsequent dorthin gehen, dass man den Menschen erklärt, wie sie ihre Gesellschaft ohne die heutige Form von Politik leben können. Und zu diesem Zweck wird es ein eigenes Kapitel geben, politische Problemlösungen in ministerieller Gliederung. Das heißt, in dem Kapitel werden die österreichischen und deutschen Ministerien aufgelistet, die wir heute haben. Da wird kurz beschrieben, was jedes Ministerium angeblich so tut. Und ausgehend von den dann verfügbaren Technologien, den neuen Möglichkeiten von tauschlosem Schöpfungsgeld, also Infomoney, dann auch Ansätzen zu einer freien Energie, zu anderen Formen von Gesundheit etc., kann man dann wunderschön darstellen, warum diese Ministerien als Schlüsselstellen der zentralistischen Verwaltung in einer dann freieren Gesellschaft nicht mehr benötigt werden. Und da wird es für jedes Ministerium auch ein ganz kleines Wörterbuch geben, so von 12 bis 20 Fachbegriffen, die wir in der neuen Gesellschaft so gar nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel Arbeitsvermittlung, Arbeitsplatz, Einkommen, diese Dinge. Und daneben werden dann eben Dinge stehen wie sinnvolle Tätigkeit, Schöpfungskraft, Wertschöpfung, Wertschätzung, die wir dann eben in der Zukunft verwenden, weil wir durch die Übersetzung der Sprache ja, erst verstehen werden, wie die neue Gesellschaft dann wirklich funktioniert. Und das ist sehr wichtig. Und durch die Ministerien haben wir eine wunderbare Gliederung vorgegeben im alten System, wo wir ansetzen können, sprachlich die Übersetzung zu bewerkstelligen, damit Menschen dann verstehen können, warum informationsgeldähnliche Systeme dann dort funktionieren werden, weil wir den ganzen Zentralismus, wie wir heute haben, gar nicht mehr brauchen werden.
Ich werde mir das Buch besorgen, es lesen und Sie dann sehr gerne wieder einladen, um darüber zu diskutieren.
Na, wenn Sie mir Ihre Adresse zukommen lassen, dann schenke ich Ihnen eins mit Widmung.
Das wäre sehr nett. Wäre ich dann gleich nach der Sendung, schicke ich Ihnen dann meine Adresse. Und dann
ich freue mich drauf.
Wunderbar, und ich bin schon sehr gespannt aufs Buch, freue mich drauf, auch auf die Lektüre und vor allem auf das Gespräch danach. Falls es Sie interessiert, die Unze kostet 1105 Euro, hat gerade jemand im Chat gepostet. Also ein bisschen teurer ist, glaube ich, worden, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also die Smita ist noch einmal gerade an uns vorbeigegangen.
Da hätte ich eine andere Idee. Der Keshe Magras Generator kostet momentan 1080 Euro und ich glaube, das ist die bessere Investition.
Ja, okay. Gut, der Keshe, oh, ein interessantes Thema.
Aber, ja, ja.
Egal, na, lassen wir das, da machen wir ein Riesenfass auf jetzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs Nächste.
Ich mich genauso. Schönen Abend noch und vielen, vielen Dank für die nette Einladung.
Sehr gern, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tja, so viel zum Geld, zur Zukunft, was auch immer. Die nächste Sendung findet am Samstag, dem 19. März statt. Das heißt, die nächste, die unmittelbar nächste, die entfällt. Und am Samstag, dem 19. März dann, also ziemlich genau in einem Monat, gibt's dann das nächste Interview. Achtung, das ist also jetzt nicht am Freitag, sondern am Samstag und wahrscheinlich auch nicht um 19, sondern wir werden vielleicht schon um 18 Uhr starten. Also, aber das wird dann alles auf der Startseite stehen und das nächste Mal wird es dann auch wieder der richtige Sendungstyp sein und das Live-Hören wird so einfach sein wie gewohnt. Sorry, irgendwie habe ich das komplett versemmelt. Ist mir auch nicht aufgefallen. Immer nur dann gedacht, warum sind so wenig Leute jetzt am Stream? Und dann ist mir aufgefallen, weil ich... Jo. Gut, also Samstag, 19. März. Und wer ist zu Gast? Das ist vielleicht auch mal interessant. Und zwar Angela Sumaeder, Regisseurin des dokumentarischen Spielfilms Aus dem Nichts. Höchst spannend. Eine filmische Erkundung entlang der Grenze zwischen Glauben und Wissen, zwischen Vision und Hybris. Auch Dinge, die wir heute schon angesprochen haben. Also aus der künstlerischen Perspektive das Ganze einmal. Zur Abwechslung, ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Freue mich schon aufs nächste Mal, 19. März 2016. Bis dorthin, macht es gut.